Servus. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass du dir nochmal die Mühe machst und die Zeit nimmst, vorbeizukommen.
Sehr gern.
Warst ja vor zwei, drei Monaten oder so schon mal da bei einem Testcast, wo wir das Ganze mal ausprobiert haben, ob das alles funktioniert. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
Ich bin Boris Schmelter. Wir kennen uns aus Ingolstadt, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Haben uns in München vielleicht dann wiederentdeckt. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen über Graffiti reden. Das ist so meine Herkunft, würde ich sagen, auch meine gestalterische. Daraus bin ich Designer geworden, hatte inzwischen zwei Firmen, in denen ich auch noch immer aktiv arbeite. Und ansonsten lebe ich hier mit Frau und Kind und mag München sehr gerne.
Sehr schön. Ja, genau. Wir haben viel damals in Ingolstadt in so einem Club immer zu tun gehabt, wo ihr die ganzen Plakate, Flyer, das ganze Artwork und alles gemacht habt. Und dann auch mit unserer Poker-Sache so 2007 rum auch die Designs für die Karten, Chips und das ganze Zeug gemacht haben. Und ja, und jetzt hocken wir wieder hier in derselben Stadt. So.
Ja.
Ja, sind in Berlin, sind wir uns ja auch schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Ja. Sehr schön, ja. Wann hast du dein erstes Graffiti gemalt? Wie alt warst du da?
16.
1996. 1996, also 80 geboren.
Korrekt.
Ich Genie.
Wahnsinn.
96, schön. Und hast du ein Foto davon noch? Oder?
Auf jeden Fall.
Ja?
Tatsächlich noch ein echtes in irgendeinem Buch kleben. Dann war es natürlich zum Glück schön, alles noch analog.
Ja.
In dicken, von außen sehr hässlich aussehenden Büchern, alles dokumentiert. Mhm. Und ja, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung.
Nice. Was war das?
Das war ein Schriftzug. Ich war schon immer auf Buchstaben fixiert. Damals sahen sie nur scheiße aus. Das war in Schur, also Sure, S-U-R-E. Das war einer der ersten Namen, die ich mir damals gegeben habe.
Ja.
Weil das ist eine der ersten Fragen als Sprüher. So, alle schreiben was Cooles hin, jetzt musst du was hinschreiben, dann schreibst du Schur, das ist nicht so cool. Aber irgendwie habe ich den Namen so ein bisschen.
Also
bisschen
wie die Mikes oder wie?
Nur ohne H.
Ah, ohne H. Also S-U-R-E.
Nur das noch langweiliger. Nur sicher. So.
Sure.
Sure. Und ja, weil damals war es halt mit 16, du hast es halt irgendwie ein halbes Jahr auf Skizzen gemacht und hast dich nichts getraut. Und später. Irgendwann wolltest du halt mal echt sprühen und hast dann nur gesehen, wie es schon manche damals, gab es nicht viele in Ingolstadt, schon gemacht haben. Und dann war das so eher ganz am Rand, auf eine kleine Fläche. Probieren wir das mal aus. Die Skizze, würde ich heute noch sagen, die war für die Verhältnisse echt geil. Das Bild, man kann die nebeneinander legen. Ich habe die Skizze und das Bild an der Wand. Das Bild an der Wand ist einfach nur grottenschlecht. Auch im Vergleich zur Skizze richtig scheiße. Mhm. Aber das gehört sich, glaube ich, auch so beim ersten Bild. Weil man kann einfach mit der Dose noch überhaupt gar nichts.
Ja. Ja. Wie ging das dann weiter oder warst du dann sofort angefixt und hast du gedacht, boah, geil, und Sketchbuch und Stifte und los geht's? Oder
Absolut, also ich glaube, das Angefixte war auch ohne das. Das war natürlich ein weiterer Baustein. Aber ich habe das damals, so wie vielleicht die meisten damals in der Schule, aus Spaß irgendwie angefangen, weil es der Banknachbar auch gemacht hat. Und nach einem halben Jahr hat es keiner mehr in der Schule gemacht, nur ich, weil es mich angefixt hat, weil ich nichts anderes mehr machen wollte. Und ich glaube, ich habe dann auch jahrelang über nichts anderes mehr nachgedacht. Und das alles andere war untergeordnet.
Wo hast du das entdeckt?
In der Schule tatsächlich. Also wirklich, wirklich Banknachbar hat das keine Ahnung woher gehabt. Und so, okay, ja, klar hatte man schon mal Graffiti gehört. Mhm. Und dann im ersten Moment war es dieser klassische Gruppenzwang. So die böse Reihe, so wir vier, die weit hinten und laut. Und einer hat es halt gemacht, das war der Älteste. Und dann haben es alle anderen drei auch gemacht. Und wie gesagt, ich bin dran hängen geblieben, die anderen nicht. Und habe dann halt gesucht, wer es noch macht.
Ja. Was gab es da damals für Möglichkeiten? Das war ja noch vor dem Internet und allem.
Aus heutiger Sicht gab es eigentlich keine Möglichkeiten, muss man fast sagen. Aber so schlimm war es dann auch nicht. Also es war so, dass man tatsächlich erstmal dann, wenn man anfängt, weiß man noch gar nicht, was los ist. Dann hört man auf einmal, es gibt da eine Wand. Das war in Ingolstadt in unseren Herren, die Hall of Fame, die es auch heute noch gibt. Und das war damals so, da gibt es schon Graffiti. So, und ansonsten hatte man das vielleicht mal in einem Buchladen, in einem Buch gesehen. Da gab es dann ein Buch über München. Das war logisch, dass da was geben könnte. Und ich glaube, das war auch einer der frühen Momente, an die ich mich immer erinnern werde, dass ich mit dem 20er-Bus nach Ringsee gefahren bin. In dem Bus saß ich noch nie. Ich musste immer irgendwie in Ingolstadt in den Norden mit dem Bus. Das war im Süden. Das heißt, in dem Alter hat man da noch nicht die ganze Stadt gesehen gehabt. und bin da alleine rausgetigert, weil es auch keinen anderen interessiert hat. Bin dann noch sehr weit gelaufen und dann war auf einmal diese Wand und da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen damals. Also das
waren das schon richtig so Bilder, wie man es jetzt heutzutage kennt, dort?
Im Prinzip ja, nur eine ganz andere Qualität. Aber aus damaliger Sicht war das einfach nur unglaublich. Also es waren
und dann auch viel so Schriftzüge oder auch schon?
Beides. Also es gab Schriftzüge und auch schon Figuren damals. Das war auch, glaube ich, schon immer so bei Graffiti. Und auch groß, also die Wand war auch schon damals groß und da waren einfach Sachen, also ich glaube, ich habe dann da jetzt gefühlt 2 Tage, aber es war dann wahrscheinlich eine intensive Stunde oder so, auf dem Boden gehockt und habe die Bilder abgemalt. So wie am Anfang jeder so ein bisschen so, wow, das muss ich mir merken. Klar, auch eine Kamera dabei mit einem Film, der war dann schnell voll. Ja. Und das hat halt geprägt. So. Und dann ging es weiter.
Wenn das war dann so mit 16 oder älter warst, gab es als Kind auch schon so Anzeichen, wo du quasi im Malbuch drin gehangen bist oder hat es dann einfach so
null
im Alter angefangen?
Aber mir war es tatsächlich so, dass es vorher gab es dieses Thema nicht. Also es gab im Kunstunterricht, war mir völlig egal. Ich hatte auch keinen Bezug zu Museen oder so. In meiner Familie gibt es ein bisschen. Also meine Mama ist, glaube ich, technische Zeichnerin gelernte und mein Opa hat auch gemalt, aber das hat mich völlig nicht interessiert zu der Zeit. Mhm. Und ich habe dann Graffiti, hat mich interessiert und das war für mich auch keine Kunst und auch kein Kunstunterricht. Ich habe das gemacht und das fand ich geil. Und 2 Jahre später habe ich in Kunst eine 1 gekriegt und dachte mir so, what? Das wollte ich gar nicht. Ich finde den Lehrer scheiße und ich finde die Schule scheiße. So. Ja. Also ich habe es mir wirklich erst dabei gebracht.
Ja, ist auch in diesem Alter versteht man das alles ja auch immer nicht. Man merkt sowas ja immer erst so 10 Jahre später rückblickend, aber in der Zeit nimmt man das alles immer ganz anders wahr. Total. Und erkennt auch den Wert gar nicht, den man da eigentlich vor sich hat. So.
Ja. Will man ja auch eigentlich nicht, ne? Also man sucht ja ganz bewusst nach Sachen, die vielleicht eben für andere keinen Wert haben, sondern die einen, warum auch immer, man erklärt sich ja nichts, ne? Also ich glaube, ich bin heutzutage sehr selbstreflektiert, weil ich früher natürlich nicht, wer ist mit 16 selbstreflektiert? Das heißt, man sucht sich was einen irgendwie Spaß macht. Und das ist alles. Das ist auch mal irgendwie heimlich eine Kippe rauchen oder schon mal was trinken oder wie auch immer. Oder halt erste Mädels und so. Also irgendwas triggert dich und das machst du. Warum, weißt du nicht. Wenn deine Eltern sagen, das ist doof, dann findest du es eher noch geiler. So.
Ja. Ja, nice. Und dann hat man ja in Ingolstadt, gibt es noch andere Möglichkeiten, wo man zu der Zeit legal malen konnte? Oder war das so der Spot?
Legal konntest du damals nur dort malen und das, muss man sagen, war auch toll. Also in anderen Städten gab es in der Zeit, wenn überhaupt, viel, viel kleinere Wände. Also Ingolstadt war damals schon Luxus. Und woanders ging natürlich nicht. Also es gab die Fronte, so ein Jugendclub, da konnte man auch drin einen kleinen Workshop besuchen und mal eine Wand anmalen.
Ach, die hatten das damals auch schon, oder?
Mhm, genau, das ging da gerade los. Ja. Und nee, sonst nicht. Natürlich hatte man noch andere Möglichkeiten, sich mit der Sprühdose aufzutoben. Das gehört natürlich auch am Anfang dazu, dass man halt auch mal Züge kennenlernt oder andere Wände, die offiziell gar nicht so freigegeben sind. Mhm. Aber eben legal war das so die Fläche, wo man durfte und auch mal länger stehen konnte.
Okay. Und wie war das damals mit, gab es dann da schon so, als du dann so ein bisschen in der Szene drin warst, so Idole, zu denen man aufblicken konnte und auch Leute aus der Szene, die du dann mit der Zeit auch kennengelernt hast, die dir da irgendwas beigebracht haben, so wie es ihr ja jetzt heute mit den Jungen macht, wenn da solche Projekte stattfinden?
Also Idole gab es immer. Also ich glaube, Graffiti ist im Grunde ein ich will groß werden, ich will der Beste werden Gefühl. Das ist es, so simpel und banal das auch ist. Und deswegen hat man aber auch gerade, deswegen hat man Idole, glaube ich, schon immer gehabt. Und das war damals, waren das halt die es damals schon gab. Das waren, glaube ich, in meinem Kopf war das Dime aus Hamburg, den es auch heute noch gibt, der heute auch noch unglaublich krasser Künstler ist, den es damals schon gab und der damals einfach so mich angefixt hat. Dann gab es auch schon Lumit aus München, der auch schon immer, glaube ich, ganz, ganz weltweit irgendwie unterwegs ist. Aber es gab auch ganz klar in der Stadt, also auch da, wie gesagt, diese Wand, die ich da gesehen habe, die mich begeistert hat, da war damals Tesa einfach das offensichtlich Beste und Schönste und das habe ich gefeiert. Und das war dann zum Beispiel einer, den ich relativ früh auch kennengelernt habe, mit dem wir dann auch eine Crew zusammen hatten und der zu meinen guten Freunden zählt. So, also das gibt schon die Momente oder auch mit Lumit waren dann irgendwann auch Momente, wo man zusammen malen durfte, wo man natürlich auch so erstmal cool hingeht und sagt, alles super, aber insgeheim denkt man sich so, check. So. Und das, ja, das sicherlich, das gehörte dazu und da hat sich auch viel ergeben in der Zeit.
Okay. Und jetzt immer noch aktiv dabei? Oder wurde es mit der Zeit wurde bestimmt weniger mit Firma, Family und allem drum und dran. Aber wie läuft das jetzt ab? Wie bereitest du dich darauf vor, wenn du weißt, da habe ich irgendwie so ein Zeitfenster, wo ich mal wieder eine Wand machen kann? Wie läuft das ab?
Also ich glaube, der Wert ist ein anderer geworden. Also früher war es so, das hat man ein, zwei, dreimal die Woche gemalt. Und das war, wie gesagt, eine Zeit lang auch mein einziger Lebensmittelpunkt. Und das heißt, wenn ich dann ein Jahr später statt 100 Wände nur 50 gemacht habe, dann fand ich mich schon scheiße. Inzwischen sind es halt, wenn es hochkommt, 5. Wahrscheinlich sind es nur 2 im Jahr. Das heißt, aus Szene-Sicht bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv. In meinem Kopf würde ich behaupten, natürlich. Man hört das ja auch nicht auf. Also man ist das ja. Aber was eben jetzt, glaube ich, der Fall ist, dass wenn man jetzt malt, dann nimmt man das ganz anders wahr. Also früher bin ich einfach mit den Dosen, die ich gerade hatte, an die Wand, habe gemacht, was ich will, habe Freestyle losgelegt. Das hat in den meisten Fällen gut geklappt und ein paar Tagen hat es überhaupt nicht geklappt. Das war aber wurscht bei der Masse. Mhm. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Jetzt hat man halt, das ist aber auch eine Alterssache, glaube ich, und auch eine Sache über die Firma, dass man halt sich eine gewisse Professionalität antrainiert und da gehört Vorbereitung dazu. Mhm. Und Vorbereitung ist als Mensch mit 20 völlig wurscht. Und inzwischen ist es so, ey, ich weiß ganz genau, wenn ich mir vorher überlege, was ich tue, die richtigen Dosen mitnehme, früh genug aufstehe, mir noch ein Brötchen schmier, dann weiß ich, dass die Wand richtig geil wird. So, und die Gefahr, dass sie vielleicht an Tageslaune scheitert, die will ich halt auch nicht mehr. Also es ist eigentlich langweiliger, man ist professioneller geworden.
Ja, aber auch schön, oder? Das Endprodukt wird dann ja für sich sprechen, oder?
Ja, also eben, weil man zerrt ja dann auch. Ne? Also sobald man den ersten Strich macht, merkt man, wie wenig man das leider nur noch macht und zerrt da halt sehr viel draus. Und man merkt, wie viel einem das zurückgibt. Und wenn das dann noch gut wird, dann ist man halt ein Dauergrinsen die nächsten 3 Tage. Und wenn das schief geht, dann hätte ich gar keinen Bock. Also dann wird es einen auch runterziehen, glaube ich.
Wie ist es heutzutage? Gibt es heute mehr Möglichkeiten, legal zu malen? Und wie siehst du den Unterschied zwischen damals zu deiner jungen Zeit und heute, wie das gefördert wird und wie das auch in der, ich sag mal, in der Öffentlichkeit angenommen wird?
Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, es gibt wahrscheinlich schon ein paar mehr Möglichkeiten, aber auch nicht so extrem. Also wie gesagt, als ich angefangen habe, gab es schon eine Hall of Fame. Das heißt, das hat die Generation vor mir, die es auch gab, die hatten noch nicht mal das. Also eine Hall of Fame als legale Wandfläche. Und wir sind damals durch die Gegend gefahren in jede deutsche Stadt und wir haben immer eine Wand gefunden, die legal war. Das heißt, es war nicht so, dass wir nicht konnten. Und ich glaube, heute ist das erstmal immer noch so. Und da gibt es auch Städte, die auch jetzt noch neuerdings mal die Wände wieder abschaffen oder verbieten. Also ich.
Ah, wirklich?
Ja.
Okay.
Und ich würde sagen, also es ist sicherlich mehr geworden, weil man auch einfach, man kennt dann auch einen, der hat ja selber eine Wand oder so, oder man kennt das Gelände, da kann zwar nicht jeder hin, da kann man aber den anrufen. Also ich glaube, man hat schon mehr Möglichkeiten als früher, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, früher hatten wir gar nichts und jetzt kann jeder Sprüher an jede Wand gehen. So ist es auch nicht. So. Was sich eher geändert hat, ist halt das Drumherum. Also wir hatten früher keine Ahnung, wo wir die Dosen herkriegen. Das heißt, man konnte die im Baumarkt in dem Alter für den Preis eigentlich sich nicht wirklich leisten. So, die waren auch nicht gut. Die wir wollten, die gab es dann nur in einem Mailorder irgendwo zum Bestellen. Da hast du dir halt 20 bestellt, weil mehr konntest du dir nicht leisten. Inzwischen hast du aber irgendwie 300 im Keller und nimmst auch 60 mit. Also das waren halt ganz andere Dimensionen. Oder man hatte 3, 4 verschiedene Sprühköpfe für verschiedene Dicken. Und inzwischen gibt es halt da, keine Ahnung, 20, 30, ich blicke da schon gar nicht mehr durch. Du hast mindestens 2, 3, 4 verschiedene Marken, die noch die besten Dosen der Welt alle haben, auch wirklich. Ja. Und die immer noch erschwinglich sind. Und du hast jede Farbe, jede Farbnuance und die decken wie die Hölle. Früher hat Gelb, es gab kein Gelb, das deckt. Aber man wollte immer mit Gelb malen und jedes Mal wieder, ach stimmt, deckt ja nicht. So sowas gibt es heute nicht mehr. So, das heißt, du hast eine viel bessere Technik von alleine. Mhm. Ohne mehr bezahlen zu müssen. Das heißt, jeder, der neu anfängt, kann darauf zugreifen.
Was kosten so solche Dosen im Schnitt so?
So 3,50 bis 4 Euro.
Ah, ja, das ist aber gar nicht mal.
Genau, das war schon immer die Diskrepanz. Im Baumarkt zahlst du wahrscheinlich 10, 15 Euro inzwischen. Und beim Sprühhändler, da hast du immer so einen Preis. Und bestellst aber halt auch normalerweise eben 50, 60 oder wenn du für eine größere Sache bestellst, halt ein paar hundert.
Okay.
Das hat sich extrem geändert. Und Internet. Also gab es früher nicht. Wir haben uns Bücher gekauft oder waren froh, dass einer ein Magazin hatte. Dann hingen alle sabbernd da drüber und haben jede Seite 100 Mal angeguckt. Und Ja, jetzt klickst du halt auf Instagram und siehst halt 3 Millionen Graffitis und kommst halt auch nicht mehr hinterher und hast auch keine Lust mehr, das auseinander zu separieren. Früher war das, du wusstest, aus welcher Stadt kommt wer. Du wusstest, das ist der Stil von Hamburg, das ist der Stil von Berlin, das ist der Stil von München, das hast du erkannt. Fandst du auch geil, dann bist du da mal hingefahren, dann hatten die andere Magazine, dann bist du wieder sabbernd davor gehangen. Und das war schon auch geil, das, auch wenn das immer ein bisschen nostalgisch wie so ein Opa klingt, früher war alles besser, so ist es eigentlich auch nicht gemeint, aber das war halt früher wirklich so ein Suchtfaktor, was zu sehen und was überhaupt zu kriegen. Und das hast du halt jetzt gar nicht mehr. Und dadurch sind die Leute viel schneller gut geworden. Also ab da, wo es Internet gab, waren die Jungen in 2 Jahren auf einem Level, wo wir irgendwie 5, 6 Jahre gebraucht haben, weil viel, viel Input, gute Technik und bist halt schneller. Was eigentlich auch geil ist.
Ja.
Ist doch super, wenn alle sofort starten können.
Aber wie lang gibt es Graffiti in der Art und Weise, dass man Schriftzüge und Namen irgendwo hinsprayt, schon? In dem Sinne hat das mit Hip-Hop und so angefangen, dass das richtig durchgestartet ist? Oder, keine Ahnung, gab es das schon in Malaysia?
Ja, also die jetzt hoffe ich, dass ich nicht das Hip-Hop-Lexikon falsch interpretiere, aber es ist in den 60ern in New York entstanden. Da hat ein Zeitungsbote damals namens Taki, ich glaube Taki 138, der, oder nicht Zeitungsbote, Kurier, der ist halt durch New York und hat Kurierdienst gemacht und war in der ganzen Stadt als einer der wenigen und hat angefangen, seinen Namen da einfach hinzuschreiben, anfangs mit Kuli und irgendwann mit einem Filzstift.
Ah, okay.
Und also die Idee, seinen Namen überall hinzuschreiben, um zu zeigen, Alter, ich war in der ganzen Stadt. Daraus ist es entstanden und da ist es dann auch entwickelt worden und es kommt aus New York, dann haben sie irgendwann angefangen, es größer zu machen, es mit Sprühdosen zu machen, es auf Züge zu machen, weil es ist ja noch geiler, nicht nur da war ich schon, sondern mein Name fährt jetzt durch die Stadt, weil dann ist er noch besser. Und dann erst, muss man sagen, haben auch Leute mal eine Figur daneben gemalt oder ein Gesicht. Also Graffiti ist eigentlich seinen Namen schreiben. Und das ist auch das, was mich damals angefixt hat. Und das hat sich halt verbreitet. Und das ist dann in den frühen 80ern, wahrscheinlich sogar schon Ende 70er, nach Deutschland auch gekommen und eigentlich in die ganze Welt. Und ist dann weiter gewachsen und wurde dann auch irgendwann wahrscheinlich zu dem, was man Kunstform nennt, und eben auch immer anders. Oder dann ist vielleicht auch das reine Namensschreiben ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Aber gibt es halt natürlich immer noch. Aber das ist eigentlich die Herkunft.
Okay, dann gleich eine Frage, die mich immer einholt, wenn ich in so Städten wie Berlin und so unterwegs bin. Jetzt, wo du ein bisschen älter bist, was hältst du davon, wenn du jetzt in so einer Stadt unterwegs bist und einfach überall alles voll geschmiert ist mit eben solchen Tags? Taugt dir das oder?
Natürlich.
Taugt dir?
Ja. Also ich glaube grundsätzlich, du kannst den Strich nicht machen. Also ich verstehe das, das ist auch logisch, wenn man das nicht selber macht, dann sieht man halt Sachen, wo man sagt, wow, finde ich geil, warum auch immer. Hat ja auch bei jedem andere Geschmäcker, was man wirklich geil findet. Aber es gibt nicht den Punkt, wo man sagt, hier endet Graffiti und hier fängt jetzt Schmiererei an. Den Punkt gibt es nicht. Das heißt, in dem Moment, wo jemand seinen Namen irgendwo hinschreibt, ist das Graffiti. Punkt. Wenn jetzt einer ein Hakenkreuz hinmalt, das ist nicht Graffiti. Und auch wenn jemand besoffen auf dem Heimweg, ich bin die Steffi, hinsprüht, ist auch kein Graffiti. Aber in dem Moment, wo es halt aus diesem Mut kommt, dann ist das Graffiti und da mache ich keinen Unterschied. So, dann natürlich, ich kann dann drüber philosophieren und diskutieren, derjenige jetzt einen guten Stil hat oder nicht. Aber ich finde es immer geil und es ist auch immer richtig in meinem Kopf und es gehört auch immer dazu. Und in Berlin, in einer Stadt, wo das halt omnipräsent ist und wenn man viel in München ist, fällt einem ja auch auf, dass das da ja
extrem überall ist, viel mehr egal wo ist. Auf der Welt, jede Großstadt.
Genau, also dann bin ich dann eher als Münchner gerade dann eher so, geil, hier ist endlich mal was los. Bin aber dann auch so, dass ich wieder froh bin, hier zu sein. So, ja. Also nee, aber da gibt es für mich keine Unterscheidung.
Okay. Ich war gerade vor 2 Jahren in Buenos Aires und das war für mich graffiti-technisch das Abgefahrenste, was ich bisher gesehen habe. Und da ist mir aufgefallen, dass da sind Bilder, wir haben da so eine Graffiti-Tour gemacht und da waren Bilder, die waren da irgendwie seit 12, 15, 20 Jahren dort, ne? Mhm. Und da war nicht ein einziges Tag drüber. Also nichts. Da war nicht ein einziger Strich oder irgendjemand, der da irgendwas verändert hat. Ja. Und wenn du aber dann 3 Meter weitergegangen bist und da die Wand daneben war, war alles voll. Mhm. Also ich hab da noch nie so einen Respekt gegenüber des Bildes gesehen wie in dieser Stadt. Mhm. Was hältst du davon jetzt, machst du dir die Mühe, arbeitest, tust dich da 3-4 Monate lang vorbereiten, zauberst da dein Bild an die Wand hin und dann gehst du am nächsten Tag vorbei und dann hat da irgendeiner mit gelber Farbe draufgeschrieben, Servus. Was geht dann in deinem Kopf vor? Respektierst du dann und denkst dir, ja, ja, gehört das, dazu? Oder?
Das ist so eine zweigleisige Sache. Also ich glaube, das, was du von Buenos Aires beschreibst, ich glaube, die Mentalität gibt es in Deutschland nicht. Also die, den Respekt vor einem Gemälde, ohne zu diskutieren, ist das jetzt Kunst oder nicht. Und das, also ich kenne so ein Gefühl auch aus Spanien, dass man sagt, die Leute, du malst was, egal was du machst, du wirst nicht bewertet, sondern die Leute finden das gut und haben davor Respekt. Das gibt es in Deutschland nicht. Und das haben auch die deutschen Sprüher nicht, weil das eine Grundeigenart ist, dass das bei uns keinen großen Wert hat. Du musst erst Kunst lernen oder von einem nahegebracht kriegen, dann entwickelst du plötzlich Respekt vor Gemälden und von einem Wert der Kunst. Grundsätzlich hast du das, finde ich, in meiner Meinung nach, nicht in deinem Blut. Und das führt dazu, dass in Deutschland auch so eine Wand, die toll ist und toll gemalt wurde, auch wiederum von anderen Sprühern früher oder später im Arsch ist. Das ist so. Und also Graffiti ist vergänglich, schon immer. Graffiti ist eine vergängliche Kunst. An der Hall of Fame, wo ich quasi ja aufgewachsen bin, da war es auch schon immer so, richtigerweise. Ich male ein Bild und der andere darf da auch malen. Und wenn ich jetzt Pech habe, ist es auch schneller, als ich wollte, dass der drüber gemalt hat. Natürlich kommt das dann zu Quängeleien, wenn man sagt, du, ganz ehrlich, meins war jetzt ganz neu und besser als das da drüben, das ist viel älter, hättest du darüber gemalt. Ja, nee, ich fand halt dich scheiße oder wie auch immer. Also natürlich gibt es Ärger und natürlich ist man selber auch enttäuscht oder beleidigt oder kriegt auch mal ein Hassgefühl so. Aber am Ende des Tages ist für mich das halt part of the game. Und ich habe noch nie eine Wand gemalt, um sie zu erhalten. Das ist keine Museumskunst. So, wenn die weg ist, ist sie weg. Ich habe ein Foto und das Foto war schon immer das Wichtigste. Also ja. Du hast halt auch immer ein Foto und du gehst nicht ohne Foto von dieser Wand. Und wenn die Sonne mal scheiße steht, dann kommst du eine halbe Stunde später wieder, Sonne immer noch scheiße, kommst 3 Stunden später wieder. Also du kommst so lange wieder, bis du ein Foto hast. Das heißt, du weißt, es ist vergänglich, du willst es für dich safen. Und deswegen ist es auch, tut es auch irgendwann nicht mehr weh, wenn es weg ist.
Gibt es irgendwo noch so eine richtig alte Wand von dir, die da seit 10, 15, 20, 25 Jahren rumsteht?
Es gibt in München beim Friedensengel gibt es so eine Fahrradunterführung, da hatte ich mal die Ehre mitzumachen. Wo ich immer selber überrascht bin, weil das sind so kleine Abteile, da durfte ich 2 malen, war auch ganz cool, so ein paar, bestimmt 10 Jahre her. Da fahre ich jetzt ab und zu vorbei und die ist halt auch so, wie du es gerade, also da wurde wenig kaputt gemacht, aber die ist auch schon so ein bisschen versifft, also so ein bisschen staubig.
Ja.
Da bin ich dann immer selber überrascht und das klingt halt auch so nach, ne, so Touristenguide am Friedensengel. Aha. Nee, und ansonsten glaube ich wenig. Was ganz schön ist, ich war früher sehr viel in Neuss-Düsseldorf, habe ich einige gute Freunde kennengelernt durch diese Phasen. Und da gibt es unter anderem so eine Autobahnabfahrt, da fährst du so in Neuss rein, da sind so ein paar Pfeiler. Und da könnte es auch sein, dass noch was von mir ist.
Ja, ist auch spannend, dann nach Jahren zu überrascht zu werden, wenn man dann so in der Gegend ist und sich denkt, hey, warte mal, da war ich doch irgendwann mal. Mhm. Und dann marschiert man da so hin und dann, ist es da vielleicht noch.
Ja.
Ja. Dann, was hältst du von Banksy und der Art und Weise, wie der Graffiti in die Welt gedonnert hat?
Das ist auch eine gute Frage. Ich hab vor 2 Wochen, glaube ich, so eine Spielshow gesehen, wo die Antwort auf die Frage war Banksy und alle haben es verkackt, weil sie Bansky sagen wollten und der nächste und dann waren sie. Und da habe ich mal wieder herzlich gelacht, weil das mal wieder gezeigt hat, dass eigentlich, jetzt mal hart gesagt, keiner eine Ahnung hat, aber alle kennen ihn und finden ihn toll. So. Also ich finde das Phänomen Banksy belächle ich, weil ich nicht nach vielen, vielen Jahren Graffiti mit vielen, vielen tollen Leuten, die ich gesehen habe, die wirklich tolle Sachen machen und nichts ist passiert, kommt dann Banksy, der auch einer von diesen tollen Leuten ist und wird so dermaßen schnell berühmt und ist auf einmal so der Inbegriff ever und jeder kennt ihn. Und das belächle ich ein bisschen, weil ich das irgendwie falsch finde.
Ja.
Heißt aber nicht, dass das ist nicht Banksys Schuld. Der Typ ist richtig gut, der Typ hat alles richtig gemacht und er spielt natürlich auch ein bisschen damit und das macht er auch einfach extrem gut. Und ich finde, was daraus geworden ist, finde ich, hat halt einfach wirklich Anspruch. Also die ersten Bilder, durch die er berühmt geworden ist, jetzt Schablonen-Graffiti, so, das ist jetzt nichts, wo ich damals gesagt habe, wow, da flashe ich jetzt drauf ab. Aber was da inzwischen draus geworden ist, auf welchem Niveau und wie er damit kokettiert, dass er jetzt State of the Art ist, das da habe ich Respekt vor. Das macht auch Spaß. So.
Ja. Was waren so deine, oder was sind heute so deine Favoriten, wo du dir, denen du auf Instagram folgst und dich freust, wenn da noch was Neues kommt? Und
das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dieses, was wir eben schon hatten mit Vorbildern oder auch überhaupt den Überblick behalten, wer gerade wo ist, das ist irgendwann, hat sich verlaufen. Also das gab es dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich habe jetzt gemerkt, natürlich folgt man so ein paar. Und natürlich, wenn du mein Instagram anguckst, dann ist Graffiti immer noch omnipräsent, weil der Algorithmus funktioniert. Und das macht mir auch Spaß, aber eben, woran ich hängen bleibe, und das klingt jetzt wieder wie ein Opa, aber woran ich hängen bleibe, sind die ganz alten Sachen. Mhm. Also die, an die ich damals im Buch hatte, als ich angefangen habe. Das heißt, die halt eben nicht von 96 waren, sondern von 92. Mhm. Und die Kanäle, die ich auch gerade eben gerne noch auf Abonnieren klicke, sind dann meistens, anscheinend gibt es noch mehr so Opas wie mich, die nostalgisch werden. Es gibt immer mehr Kanäle, die zum Beispiel München Oldschool Graffiti oder wie auch immer heißen, wo halt die alten Schinken kommen. Und das finde ich geil, aber auch wirklich, natürlich ist es ein bisschen das Nostalgische, aber ich glaube, die sind auch gut. Also die haben eine andere Ästhetik. Mhm. Und die Ästhetik hat einen damals halt weggehauen und man hat versucht, auch so gut zu werden. Und jetzt sind die ganz anders als das, was heute passiert. Aber es flasht mich halt immer noch und ich gucke mir das tatsächlich extrem gerne an. Weil ich glaube, bei allem, was frisch und neu ist, ist die Qualität top, es sieht stylisch aus, aber es ist so viel. Also man hat eben wenig so Sachen, wo man sagt so, oh, Alter, guck mal, schicke ich dir mal. So, das habe ich, das gibt es so nicht mehr so.
Ja, es war auch einfach extrem viel die letzten Jahre. Also ja, auch in alle Schichten, in alle Richtungen, sei es eben so Namenstags oder so große, also so Murals und ja, egal, auch Stencils, egal in welche Richtung, dass man da schaut, der Markt und gerade durch, das ist ja perfekt für Instagram gemacht. Also ja, mein Algorithmus ist auch einfach voll damit, weil ich da halt immer wieder mal Interesse habe und dann taucht man da ein und dann wird es einem halt auch einfach 6 Monate lang serviert und da kann man sich nicht satt sehen. Also es ist einfach immer zu viel. Und ja, es ist aber auch schön zu sehen, dass es halt einfach sich so entwickelt und ich bin auch echt gespannt, wo das dann in 20, 30, 50 Jahren auch steht, wenn das so weitergeht.
Ja, ja, ich glaube, langweilig wird es auch nie. Also ich könnte auch da immer noch mehr abonnieren. Also man ist halt schnell, ne? Also man hat halt irgendwann sich ja auch den Blick angewöhnt und ballert das halt durch. Aber man will es auch sehen. Ja. Es gibt ja genug Sachen auf Instagram, die man nicht sehen will, die einem auch gezeigt werden. So. nee, und das ist ja genauso, wenn man, ich bin jetzt nicht so der deutsche Bahnfahrer, aber wenn ich mal in der Bahn sitze, dann ist das halt auch was, dass ich am Fenster, ich klebe halt am Fenster, weil ich halt so alles, was vorbeirast, sofort sehen will, weil du halt so getrainiert bist seit ein paar 20 Jahren, keine Ahnung. Mhm. Und das wird auch nie zu viel. Ja. Nur die Höhen sind so ein bisschen weg, die, wo man sagt, so, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist selten geworden.
Gibt es in München irgendwelche Möglichkeiten, wo junge Leute sagen können, hey, ich will das mal ausprobieren, da kann ich hingehen, da werde ich irgendwie unterstützt, da wird mir beigebracht, dass ich mir das Zeug nicht ins Auge sprühe und solche Sachen?
Kann ich dir das tatsächlich gar nicht sagen. Also es gibt in München auch einfach Flächen, die legal sind, da auch schon immer. Zum Beispiel an der Potschi-Straße, das ist auch jetzt keine riesige Hall, aber die ist schon immer freigegeben. Das heißt, um da mal anzufangen oder sich zu probieren, kann man da schon mal was probieren. So einfach jetzt aus legaler Sicht. Sollte man auch nicht über die großen, schönen Bilder gehen. Das ist gerade als Junger noch nicht so gut. Und auch dahinter im Bahnwärter Thiel, was sich ja da über die Jahre entwickelt hat, auch da ist, glaube ich, jetzt Fläche da. Aber tatsächlich habe ich in München, weil ich auch, weiß ich nicht, wann bin ich hierher gekommen? Mit 20? Nee, mit Blödsinn, mit 28, so ein bisschen später. Ich habe hier nicht die Verbindung in die Richtung, wo ist der Jugendclub, wo ist das Workshop-Zentrum, hatte ich hier nie und habe die jetzt später auch nicht mehr gesucht. Das heißt, das wüsste ich jetzt gar nicht, wo man das am besten hier macht.
Ja, ja, da, wer will, der wird schon herausfinden.
Ja, und der, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen verändert hat, ne? Aber also ich finde es super, wenn es diese Angebote gibt und das ist ja auch ein super System, dafür gibt es ja auch Jugendclubs, dass Leute, die also junge Leute, die einfach sich quasi rumtreiben wollen, einen Platz finden, wo sie sich gerne rumtreiben. Aber aus meiner Sicht, als ich das damals gemacht habe, ich wollte andere früher kennenlernen, aber ich brauchte jetzt keinen, der sagt, hallo Boris, guck mal, ich zeig dir, wie eine Dose funktioniert. Das, Das war auch ein Ego-Problem. Weißt du? Oder ja. Da wollte man auch keine Institution haben, die, in der das dann doch wieder irgendwie richtig ist.
Ja, da gibt es heutzutage bestimmt auch haufenweise YouTube-Channels, wo man sich auch wirklich beibringen kann, welche Techniken und Tipps und Tricks und bin mir ziemlich sicher.
Mit Sicherheit, ja. Es gab auch mal, glaube ich, schon, es gibt auch schon ein Schulbuch. Also es gibt einen Sprüher, der auch tolle Sachen macht und der eben Lehrer ist. Der hat mal ein Graffiti-Schulbuch rausgebracht. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Verbreitung ist, aber natürlich gibt es da auch immer mehr, ja.
Okay. Wie bist du auf den Namen Dyset gekommen?
Zunächst natürlich Dyset.
Dyset?
Entschuldigung. Aber damit lebe ich schon mein ganzes Leben, dass es noch nie jemand verstanden hat. Und jetzt bin ich wieder hart gekränkt, aber ich merke, dass das an mir liegt. Nein, tatsächlich Buchstaben. Also es gibt schon immer Sprüher, die heißen wie etwas. Zum Beispiel Atom. Mhm. Geiler Typ. Ich liebe, was er macht. Aber ich fand, also, damals war es für mich so, solche Namen, die etwas bedeuten, fand ich irgendwie doof. Also zum einen, weil das dann so vorgefärbt war. Also dass Leute schon denken, das machst du. Oder dass es dann halt auch drei Leute gab, die schon so heißen.
Ja.
Und ich habe einfach irgendwie nach einem was anderem gesucht. Und es war dann irgendwann eine ganz blöde, banale Buchstabenspielerei. Ich glaube, Gizmo hatte ich mir mal. Den gab es aber schon in Frankfurt. Und das ist ja auch noch ein Film. Das heißt, es war dann wieder nichts. Dann habe ich so lange die Buchstaben getauscht, bis dann irgendwie das halt draus geworden ist.
Okay.
Weil ich die Buchstaben mag und die Abfolge der Buchstaben.
Aber jetzt, ich komme jetzt gerade vor, wie in so einem Interview, wenn man Blumentopf fragt, na, wie kamt ihr auf den Namen?
Ja, aber, ja, ein bisschen. Nur das Gute ist, dass ich nicht wie Blumentopf schon so oft gefragt wurde.
Und wann ist der entstanden? Wie alt warst du da? Was,
Das war kurzzeitig später. Also es war wahrscheinlich 97. Weil eben mit Schuhe war ich auch nicht glücklich. Das hat mich auch von den Buchstaben nicht glücklich gemacht. Und das ist ja das Thema. Das heißt, du hast dich halt jeden Tag mit diesem scheiß Namen befasst. Und wenn er nicht gepasst hat, hat es halt auch nicht gepasst. Das ging dann sehr schnell.
Okay. Wie ging das dann bei dir weiter in dem Alter? Hast du dann einfach so dein, wann habt ihr die erste Crew gegründet?
98. Na, ja, wobei, Blödsinn. Also es gab immer eine. Also es gab immer, wir hatten mal die CSU-Crew. Creative Style Union. So.
Geil.
Aber das lag zu nahe in Bayern. Also es gab immer eine Crew. Ich glaube, das gehörte schon zum Deal. Sobald man einen kennengelernt hat, der es auch macht, hat man einen Crew-Namen daneben geschrieben, weil das stand quasi im Graffiti-Lehrbuch. Aber die erste wichtige Crew, und das ist die DFM-Crew, war bei mir 98. Und das war auch wichtig. Das ist dann jetzt auch, sage ich mal, die Family, die auch für immer geblieben ist, wo halt mehr als, also wo man auch einfach die besten Freunde drin versammelt hatte. Und die dann auch für dich einen Wert gekriegt hat.
Okay. Und dann ging es so mit 18, 19, 20 los. Warst du dann auch, seid ihr dann auch so reisen gegangen und euch gesagt, so ja, jetzt, keine Ahnung, geht's nach Spanien oder Rumänien oder sonst irgendwo hin mit einem Ziel, da eben Wände zu machen, Connections aufzubauen? Was war da so ein Highlight, wo du jetzt immer noch, wenn du deine Kumpels triffst, da hockt und euch erzählt und das Grinsen ins Gesicht kommt?
Ja, da gibt es wahrscheinlich einige. Also ich glaube, zunächst mal ist es so, dass wir, Dankeschön, das kann man hier zwischenschieben, oder?
Ja klar, geht immer.
Also ich glaube, zunächst war sehr schnell der Drang da, einfach zu reisen, aber jetzt noch gar nicht so riesig, sondern in Deutschland. Das heißt, wir sind am Anfang bei jeder Gelegenheit in Deutschland durch die Gegend gegurkt. Mit meinem VW Golf damals und sind dann mal ein Wochenende, mal eine Woche, man hatte ja Schulferien, irgendwo hingefahren, haben irgendwo angerufen, haben irgendwen kennengelernt, haben bei irgendwem auf der Couch noch der Eltern meistens pennen dürfen und haben das so weit genutzt, wie es nur möglich war. So, und da war bei mir so Düsseldorf-Neuss so eine Ecke, wo sich tolle Freundschaften ergeben haben, wo wir dann oft waren. Und über die kamen wir dann tatsächlich nach Spanien. Also Spanien war bei mir dann schon immer so ein Punkt, wo ich ein paar Mal war, wo ich eben durch eine deutsche Connection mit gelandet bin. Das war dann meine zweite Crew, die auch als zum Glück nur die beiden auch überlebt haben. War ein bisschen größerer Haufen. Eben auch ein bisschen, sagen wir mal, das klassischere Hip-Hop-Ding. Da waren nicht nur Sprüher drin, da gab es auch einfach Leute, die Musik machen und DJs. Und da waren wir immer in Granada meistens. Und haben halt da einfach Sachen gemacht. Und das war dann nochmal umso verrückter. Und da war eben damals, 2000 war ich das erste Mal da. Da konntest du mit 10, 15 Vollidioten, also 19, 20-jährige Betrunkene, in der Sonne am helllichten Tag eine 30 mal 5 Meter Wand neben dem Hauptbusbahnhof malen, wo du dir als Einziger scheinbar vorkamst, das können wir doch nicht einfach, ach doch, alle machen es gut, scheinbar können wir. Und dann holst du dir die ersten Mülltonnen von der Straße, damit du höher kommst, und dann kommen die ersten Passanten und denkst du, ja, so Leute, ich habe es mir gleich gedacht, jetzt gibt's Ärger. Ah nee, die kommen zum Klatschen. Und dann siehst du die Anwohner aus dem Haus kommen und denkst, oh, jetzt gibt's Ärger, wir haben die Mülltonnen schon ganz schön ramponiert. Klatschen. Dann bringt dir einer Essen. Dann bringt dir einer was zu trinken. Und die Leute sind happy und du hast eine Wand angemalt, die nie freigegeben wurde. Und das war unvorstellbar. Das ging in Granada zu der Zeit. Und das wird auch, das ist was, was hängen bleibt. Also, dass du, dass das erwünscht ist, was du da tust, oder erwünscht ist auch das falsche Wort. Du hast ja nicht gefragt, sondern es freut sich jemand, dass du da bist. Ja. Und das war ziemlich geil und das ist auch hängen geblieben, hat sich da inzwischen auch geändert, natürlich. Genau. So, und ja, das ging dann nochmal ein bisschen weiter. Also, was glaube ich bei mir immer sehr in Erinnerung bleibt, waren zwei Trips, die für mich aber in der Erinnerung verschmolzen sind. Ich war einmal in Minsk in Weißrussland und dann ein Jahr später in Moskau und Petersburg. Hat mich, also Minsk hatte mich so angefixt, dass ich nochmal in die Richtung wollte, bin dann nochmal eins weiter nach Moskau und Petersburg. Und das waren, bin ich beides mal alleine hin. Das ist bei mir am meisten hängen geblieben, weil da glaube ich zum einen auch menschlich, auch vom Land was ganz anderes passiert ist. Also angefangen, weil du verstehst ja erstmal überhaupt nichts. Lernst dann da Leute kennen oder ein, zwei Connection gab es. Herzensgute Leute, die sich, muss ich jetzt auch einfach mal ganz egoistisch sagen, die fanden mich ein bisschen geil, also die kannten mich, ich habe es damals schon nicht ganz verstanden, aber wegen Magazin, ich war in irgendeinem Magazin, das es in Russland gab und dann
das klar, das war Fan.
Ja, das hat mich natürlich ein bisschen gefreut, weil in Deutschland kannte mich kein Arsch. Nee, und tolle Menschen und da sind halt Sachen passiert, die halt in Deutschland nicht passiert wären und die halt weiß ich nicht, wo du immer noch so sagst, wo du auch Leuten, die nichts mit Graffiti, wo es gar nicht, wo du von der Reise erzählst, ne? Weil dich diese Orte so geprägt haben oder geprägt, vielleicht zu viel gesagt, aber es ist so hängen geblieben. Da sind Sachen passiert, die hättest du halt vorher nicht träumen wagen. Da warst du halt nicht nur an der Wand gestanden.
Und wie war das zu der Zeit? Hast du dann deine ganzen Dosen alle dabei oder gibt es die dann vor Ort oder geht man dann noch im Baumarkt und so? Oder läufst du da echt durch den Münchner Hauptbahnhof mit zwei Taschen?
Ja, da gibt es tatsächlich eine schöne Anekdote. Als ich nach Minsk gefahren bin, habe ich mir eingebildet, einen Zug zu fahren. Der fährt 24 Stunden. Aha. Ich glaube, damals von Ingolstadt in Berlin umsteigen und dann fährt er durch. Und du konntest auch damals schon in den großen Städten Dosen kriegen. Also ich wusste ja auch, zu wem ich fahre. Das waren ja auch Sprüher, das heißt, da wird es schon was geben. Und ich weiß auch nicht mehr warum, aber ich habe auf jeden Fall, im Flieger habe ich es immer nie mitgenommen, weil da dachte ich immer, dass entweder ich werde verhaftet oder es geht hoch. Ja. Und ich hatte mehr Angst davor, dass es hochgeht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, im Zug kann man ja Dosen mitnehmen. Dann hatte halt eine Reisetasche dabei, die war halb voll mit Dosen und halb voll mit Klamotten. Und dieser Zug war halt natürlich ein Nachtzug und der fuhr dann halt irgendwann schläfst du. Und bis dahin habe ich mir, glaube ich, keine Gedanken gemacht. Und irgendwann stand der, was ich gar nicht gemerkt habe, weil ich gepennt habe. Und ich glaube, das ist dann Polen, Ukraine, Ukraine, Weißrussland wahrscheinlich die Grenze gewesen, wo das Schienensystem getauscht wird. Oder das glaube ich, ist ja auch egal. Es war eine Grenze, die man so als damals wahrscheinlich 24-Jähriger noch nicht kannte. Mhm. Und auf einmal kamen halt dann die russischen Grenzer rein und haben halt die Passkontrolle gemacht. Nur dass das halt mitten in der Nacht war, wo du halt quasi aus dem Bett getreten wurdest. Und die auch von der Natur aus, wenn du die Sprache nicht verstehst, wirkten die jetzt nicht sehr kompromissbereit. Und die haben halt die Passkontrolle mitten in der Nacht gemacht und haben dann halt, also man ist auch so, wollte gleich stramm stehen. Und in dem Moment ist ja halt dann der Schweiß sofort aus allen Poren gerast, weil du ja dachtest, du voll, also ganz ehrlich, Boris, du hast jetzt nicht im Ernst da 30 Dosen in deiner Tasche, was erklärst du dem jetzt, warum du die dabei hast? Das kannst, du bist halt raus. Ja, das war dann ein sehr großer Schockmoment. Zum Glück haben sie meinem Pass anscheinend geglaubt, sie haben nicht durchsucht, aber daher würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen, sondern es dann gleich da kaufen, weil das ist ein bisschen einfacher. Ja.
Wo hat sich noch so hingetrieben? Aber New York wart ihr auch mal, oder?
New York, klar. Musste mal sein. Ja. War auch geil. Das, Da haben wir einen Graffiti-Wettbewerb in Jena gewonnen. Was auch total geil war natürlich. Und da war das, der Hauptpreis waren Tickets nach New York. Das war 2008, glaube ich. Da waren wir in New York. Muss man auch ganz ehrlich sagen, die Stadt hat es halt auch dann dazu geführt, dass man das mehr als geil, wir können nach New York, als geil, wir fahren zum Malen. Aber wir haben da auch dann in der Bronx in der Seitenstraße gemalt und in Queens. Und das, klar, das ist natürlich so ein Haken, ne, auf der Liste. Ja. Also, und hört sich ja heute noch geil an, zu sagen, wir waren in der Bronx und haben gemalt.
Ja. Wann warst du dann das erste Mal in so Magazinen drin? Wie alt warst du da und was war das für ein Jahr?
Also ich glaube, so tatsächlich ab da, wo ich angefangen habe, bis noch mein Studium eingerechnet, das war dann so wahrscheinlich bis 2004, also 96 bis 2004, so die Phase gab es für mich fast nichts anderes. Mhm. Und in der Phase waren wir oder ich auch vielen Magazinen drin. Ich wollte immer noch ein bisschen mehr, glaube ich, aber so, ganz so geil war ich dann am Ende vielleicht doch nicht, aber es hat gereicht, um zumindest auch sich so ein bisschen auch mal selber zu sehen.
Wie lief das dann ab? Selber Fotos gemacht und eingeschickt und gehofft, dass die irgendwie da reinkommen? Oder war es auch mal so, dass dann jemand dir ein Magazin hingelegt hat und du quasi damit überrascht wurdest?
Nee, also ich glaube, also als Grundprinzip ist so, dass es eben noch kein Internet gab. Das heißt, die Leute wären an deine Fotos jetzt so nicht rangekommen. Also das heißt, es gab ja keine großen Events, wo alle waren, also wo quasi die Presse war. Das heißt, der normale Modus war tatsächlich so, du schickst es den Magazin. Meistens waren aber die Magazine machen, auch Leute, die du kennst, also die du irgendwann kennengelernt hast. Also es war eben nicht so dieses, ich schicke mein Buch in einen Verlag und hoffe, dass 5 Kritiker das durchwinken, sondern es gab halt Dudes wie wir, die haben halt ein Magazin gemacht. Und wenn die es halt cool fanden, haben sie es reingedruckt und haben sie auch oft nicht gemacht. So. Und dann gab es auch mal Leute, die dann gesagt haben, ey geil, hier Düsseld, wir machen jetzt die nächste Ausgabe, schick uns mal was. Also es gab so beides. So. Und ich war aber schon engagiert und ambitioniert. Ich habe schon auch dann immer ein bisschen hingeschickt und geguckt, ob es klappt. Ja.
Gab es damals auch schon sowas wie jetzt heute OneUp, die man einfach auf der kompletten Welt überall, scheißegal, wo man hinkommt, sieht? Gab es da damals auch schon was so in deiner Jugend, wo du wusstest, es existiert irgendwo irgendeiner, der es komplett übertreibt?
Da fällt mir spontan nur Otz ein. Weißt du, ob dir das was sagt aus Hamburg? Das ist so ein Hamburg-Klassiker. Das war ein Obdachloser, der, soweit ich weiß, auch eigentlich jetzt so gesehen kein Sprüher war, der es aber gut fand und der einfach angefangen hat, eigentlich Olli überall hinzuschreiben, aber das sieht aus wie ein Otz.
Okay.
Und da muss man drauf achten, wenn du in Hamburg bist.
OZ, oder?
Also egal, wo du in Hamburg bist, das wirklich egal, wo steht das. Und das lag halt daran, dass der eben auch einfach jeden Abend unterwegs war. Ne? So. Und der war, also das war jemand damals, den ich dann auch entdeckt habe, von dem man auch gehört hat, der nicht gut war natürlich, also es war nicht das, was man damals gesucht hat, aber eben der war halt omnipräsent und man hat sich gefragt, wie macht der das? Das funktioniert überhaupt nicht. Und dann hast du irgendwann die Geschichte gehört, das ist kein Sprüher, sondern ein Obdachloser. Der ist auch, glaube ich, in Hamburg inzwischen halt mehr als ein Klassiker, was das angeht. Aber sowas wie OneUp, also auch so global, das OneUp gäbe es ohne Internet nicht. Muss man, also ich finde es geil, ich freue mich das auch, wenn ich das sehe. Ja. Aber früher hätte es das in Berlin gegeben. Und dann wären die mal ab und zu in eine andere Stadt und hätten dann da Randale gemacht. Und dann, aber dass sich das so verbreitet und die funktionieren halt ja auch dadurch, muss man ehrlich sagen, dass auch jeder, also dass Leute es posten und sharen und so, das gab es früher nicht. Es gab Einzelsprüher, die in der ganzen Welt bekannt waren. So, aber nicht so dieses, überall gibt es Leute, die das machen und man weiß nicht, sind die gerade im Urlaub oder sind das einfach Tausende inzwischen.
Ja, ich mache, wenn ich schöne Bilder sehe und so, dann mache ich echt auch immer gerne Fotos. Mhm. Und die One-Up-Sachen sind jetzt nicht High-End-Produkte, wenn die da an der Wand kleben. Aber trotzdem, egal wo ich halt bin auf Reisen, wenn ich die sehe, hole ich immer mein Handy raus und mache ein Bild davon, weil es irgendwie auch so ein Stück Heimat ist oder so, wo man sich so denkt, so, ja, okay, die kenne ich, habe ich schon mal gesehen.
Aber das ist ja schön, dass du es sagst, weil das ist, glaube ich, genau das Gefühl, was ich meinte mit, für mich gibt es die Grenze zur Schmiererei nicht. Mhm. Weil das, was du von OneUp siehst, wäre für viele Leute so richtig Schmiererei. Ja. Ne? Und du verbindest aber da was mit und du findest es irgendwie cool und du kannst es lesen in dem Fall, das ist ja auch ein Fakt. Und dann hat es auf einmal einen ganz anderen Wert und dann ist alles gut. Und selbst wenn du es dann in hässlich auf einem Klo in der Berliner U-Bahn siehst, dann findest du es auch cool, ne? Wenn da nicht OneUp steht, sondern unleserliches Düsset, dann sagst du halt, das ist ja scheiße. Weil du es halt nicht lesen konntest.
Jetzt schauen wir mal kurz auf deine Seite, damit die Menschen, die dich nicht kennen, auch mal sehen, was du tust und wie das ausschaut. Wo ist das?
Das war jetzt in Ingolstadt.
Ah ja, da war jetzt das...
Quasi das? Bei der Schmirage, allerdings bei der Corona-Version. Also früher standen meiner Schmirage 60 Leute nebeneinander, das ging in Corona nicht. Dann wurde es in der Stadt verteilt. Das heißt, hier an der Wand standen wir nur zu dritt. Mhm. Ein schöner Hinterhof in Ingolstadt mit im Rücken ein großer Park. Das war eine der Sachen letztes Jahr.
Das war genau. Die findet dieses Jahr auch wieder statt, oder? Dieses Mal sogar ein bisschen, also wieder so in dem Konzept.
Nee, dieses Jahr nicht. Die Schmirage selber wird wahrscheinlich erst in 2 oder 3 Jahren wiederkommen im alten Konzept. Was es parallel jetzt neu gibt, wird in Ingolstadt ein Projekt sein, wo quasi bei der Schmirage geht es mehr um die Community und alle kommen zusammen, machen zusammen was. Es wird jetzt ein neues Konzept geben, wo einzelne große Wände von einzelnen oder kleinen Teams gemacht werden, die dann mehr auch für immer bleiben sollen.
Genau, das organisiert ja auch unser gemeinsamer Freund, der Daniel Malun.
Korrekt.
Von dem ja auch die Bilder hier im Hintergrund sind. Mhm. Wann habt ihr euch kennengelernt?
97.
Der war dann auch in der Crew Anfang an mit dabei, quasi alles zusammen,
gemacht. Der kam quasi aus Gera, hatte auch schon da mit Graffiti angefangen oder zumindest einen Kontakt zu Graffiti und ist dann in Ingolstadt, wie man dann so ist, ohne Internet, man hat keine Freunde und sitzt da. Nee, und er hat dann halt über seine ersten Kontakte, die haben gesagt, ja, sprühen tun hier auch andere, nämlich der Boris und der René, und dann gehen wir da rüber und dann haben wir uns kennengelernt. Das hat dann sehr schnell funktioniert.
Sehr schön. Ja, Grüße, wir freuen uns, wenn du bald hier bist und uns deine Geschichte erzählst.
Ich glaube, er hat 97 mich getroffen.
Ja, hier sieht man so, das sind dann quasi Sketch in deinem Büchlein, oder?
Ja, das ist tatsächlich die Corona-Edition wahrscheinlich. Also in der ersten Phase des Lockdowns, wo man wirklich noch nicht mehr wusste, warum man zu Hause ist und dass man zu Hause ist. Mhm. Kombiniert mit meinem letztes Jahr wahrscheinlich oder damals noch 8-jährigen Sohn, der viele Stifte hatte. Dann haben wir uns halt zusammen an den Tisch gesetzt. Er hat was gemalt, ich habe was gemalt. Ja. Das heißt, dadurch sind auch mal wieder Skizzen entstanden, was sonst lang nicht gab.
Wie läuft es bei dem? Ist der schon ganz der Papa?
Also er hat ein Händchen dafür. Also er ist feinmotorisch sehr stark, grobmotorisch vielleicht ein bisschen weniger. Das passt ja auch zu mir. Ja. Nee, er hatte tatsächlich lange Zeit, wo man auch gemerkt hat, das will er, das findet er toll. Er fragt auch. Jetzt ist er halt in der Schule, er muss halt gerade immer lernen und gute Noten schreiben. Deswegen ist das Malen nicht ganz so präsent gerade. Aber er hat es schon, wir haben es nie so präsent gemacht selber. Und man hat dann gemerkt, okay, die Kinder gucken schon. Und ich glaube, in meiner Familie ist auch das Thema Kunst und Graffiti sehr, sehr wichtiges und sehr beliebtes. Mhm. Ich glaube, das merken die Kleinen. Und dann finden sie auch direkt was, wo sie merken, wenn sie was machen, sind auch alle begeistert. Ne? Und das, ich glaube, da hat er schon ein Händchen für. Mal gucken, was draus wird.
Ja. Hat er im Vergleich zu den anderen in seiner Klasse das Achtfache an Stifte oder hält sich's im Rahmen?
Das Achtfache an Talent natürlich.
Sehr gut.
Stifte haben sie gleich viel.
Gut, hier habe ich gerade so ein Bildchen von den Dosen gesehen. Was denkst du, wie viel Geld hast du schon ausgegeben in deinem Leben für Dosen? Wie viele Urlaube sind das?
Also, das nie drüber nachgedacht. Ich weiß, in den Zeiten, wo man noch kein Geld verdient hat, sondern quasi Student war oder irgendwas, da ist wirklich alles dafür draufgegangen, glaube ich. Also da, weiß ich nicht, da war es dann noch, das reden wir jetzt nicht von Millionen, aber da hast du halt mal so für 300 € Dosen bestellt und für 300 € haben sich andere Leute Sachen gekauft, die du halt lächerlich fandst. Also was Luxuriöses, Klamotten in dem Wert war damals so als 20-Jähriger. Ich kannte keinen, der sich für 300 € Klamotten kauft. Da hast du mal einen kennengelernt und dachtest dir, was bist denn du für ein Idiot? Wenn er zurückgefragt hätte, dann hättest du auch gesagt, ja, stimmt.
Das sind doch also, 20 Dosen, was ist los mit dir? Ja.
Nee, dafür ist einfach alles draufgegangen. Also ich glaube, alles andere hatte auch keinen Wert. Aber die Dose hatte halt auch so gesehen, du brauchtest es halt, du hast es halt nicht in Frage gestellt. Du musstest halt Nachschub besorgen, so ungefähr. Ja. Irgendwann war es dann ein bisschen einfacher, wenn du dann hier und da mal eingeladen warst auf so ein Event oder halt, wie wir in Ingolstadt selber solche Events veranstaltet hast, Da sind dann immer noch mal so 10, 20 Dosen übrig geblieben und dann war das nicht mehr so das Problem.
Und wenn du jetzt so auf deine ganzen alten Bilder zurückschaust, was waren, was für eine Phase und was für Dinge waren so deine, sind so deine Lieblingsstücke?
Also wenn du gerade noch mal hochklickst, das, was du gerade auf hattest, das war mal da in der Mitte.
Das hier?
Ne, unten, wo so ein paar mehr drauf sind. Also ich glaube, Phasen gab es ja viele. Und gemocht habe ich meine Sachen meistens, sonst wäre ich nicht dabei geblieben. Aber das, weil du es jetzt gerade auf hattest, das ist, glaube ich, hier, man sieht 2000. Das ist sehr lange her. Aber gerade diese Bilder, die man da sieht, ich weiß noch, das war eine Phase, wo ich extrem angefixt war, wo es extrem funktioniert hat. Also das war ja ein Ehrgeizthema. Das heißt, du hast dich immer versucht weiterzuentwickeln und hattest auch Momente, wo es nicht geklappt hat. Oder wo du dann deine Sachen scheiße fandst. Und ich weiß, dass diese Bilder gerade, das war eine Phase, wo du dich erstens selber ganz gut gefeiert hast, weil es geklappt hat und wo du auch dann auch Feedback gekriegt hast. Also wo auch wirklich Leute dann, also das in der Mitte war auch so eine Art Schmirage, das gab es früher noch nicht, das haben wir damals einfach so gemacht, haben Leute eingeladen. Das war so ein Bild, wo ich noch weiß, das hat an dem Tag einfach alles gefunzt und jeder Strich hat geklappt und hat getroffen und du hast selber ein Gefühl gehabt, so geil, geil. So, und dann kommen halt Leute vorbei und sagen halt so, Alter, sowas Geiles hast du ja noch nie gemalt oder
Kannst du das
so.
auf meine Garage malen?
Ja, da war man dann immer nicht so fröhlich dann.
Das hatten wir erst vor kurzem. Wie oft kamen solche Anfragen rein? Und
Ja.
was war da das Highlight der Anfragen? Da sind ja bestimmt auch ein paar Klassiker-E-Mails dabei gewesen.
Das Schlimme ist, das Highlight, was mir gerade einfällt, haben wir dann auch gemacht und es wird jetzt peinlich.
Ja, es
Nein,
ist sehr schön.
also vorne angefangen, sorry. Also grundsätzlich ist, glaube ich, so, dass insbesondere an der Hall of Fame, wo wir damals halt so ein bisschen gewohnt haben und Graffiti noch niemand kannte, da warst du halt einfach so ein Aussätziger, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, Leute sind vorbeigekommen, haben gesagt, ihr Hundskribbeln, ihr Verdrecksten, im Dritten Reich ist das nicht geben. Und haben die deine Dosen weggetreten. Und dann kamen die Nächsten, die gesagt haben, ich habe ein Garagentor für euch, wollt ihr da nicht auch? Dann hast du gesagt, ja, können wir schon, aber ein bisschen was kostet es. Und allein der Satz hat schon gereicht, um zu sagen, ach so, ich dachte, ihr macht das umsonst. Und dann so, naja, das machen wir hier, ja. So. Das heißt, Garagentoranfragen gab es sehr viele, extrem viele. Natürlich gab es auch welche, die geklappt haben, wo man gesagt hat, ja, mache ich euch. Kann da ein bisschen Asche verdienen und mit nächsten Dosen kaufen. Ja, zum Beispiel, das fällt mir jetzt auch gerade ein, das ist auch so eine Begegnung, war mal so ein Treppenhaus, wo dann wollten halt einen Wasserfall in ihr Treppenhaus, was dann hieß, dass wir damals einfach eine ganz viele blaue, weiße Striche in so eine Wendeltreppenwand gemalt haben in irgend so einem kleinen Einfamilienhaus von so einem Pärchen, was sich gerade halt das Häuschen geleistet hat. Und dann war das noch das i-Tüpfelchen für die. Und
Ja.
für uns war es halt eher so, Gott, wo sind wir hier gelandet? Und jetzt wollt ihr da so einen hässlichen Wasserfall. Aber naja, am Ende waren alle glücklich. Wahrscheinlich haben wir da auch 200 Mark gekriegt oder so und konnten uns Dosen kaufen und die haben einen Wasserfall, der nicht so gut aussah.
Geil.
Ja.
Ja, und wie ging es dann von dem ganzen Graffiti-Leben in die erste eigene Firma, die dann mit dem Ganzen zu tun hat? Da hast du dazwischen studiert oder was war da dein Werdegang?
Also ungefähr kommt das schon hin. Also wir haben, oder ich habe bin 2001 circa nach Hannover zum Studieren. Während der harten Graffiti-Zeit habe ich auch in Augsburg schon die VOS besucht für Gestaltung, weil das Ingolstädter Gymnasium hat es nicht mehr hergegeben, sich da auszuleben. Der Wirtschaftsleistungskurs, den wollte ich damals noch nicht. Bin dann eben in die Gestaltungs-VOS, deswegen auch logischerweise gleich ins Designstudium. Das war dann in Hannover. Auch das Hannover-Studium war vom Malen geprägt und auch von diesem ganzen Thema. Das war immer noch Hauptthema. Und weiß, also das Gefühl oder auch die Idee, dass man ja eigentlich, das war ja ein Grafikdesign-Studium, also wir haben auch schon davor die ersten Webseiten programmiert und gebastelt und haben Flyer für unsere Jams gemacht und haben Plakate gebaut und haben versucht, unsere Graffiti-Sachen auf Webseiten zu zeigen. Also wir haben uns Grafikdesign auch beigebracht und dann habe ich es studiert. Und die Idee eigentlich, hey, lass doch mal eine Agentur, irgendwie, wir brauchen eine eigene Agentur, die gab es schon sehr, sehr früh. Man hat das noch nicht so ernst genommen. Also man hat es halt gesagt, weil es logisch war. Weil an sich irgendwo hingehen in ein Büro hatte keiner im Kopf. Und das ging dann tatsächlich im Studium dann los, dass damals auch Daniel, den wir kurz schon hatten, der damals eben auch bei mir in der Crew war, der brauchte auch was, sage ich mal, und musste was oder wollte was gründen, hat dann gesagt, hey, lass halt was machen, hat dann einfach die Firma offiziell gegründet, wir haben ja den Namen X04 gegeben und hatten das dann plötzlich. Und
wie viele Leute war denn da?
Zu Beginn war es so, dass wir in der Graffiti-Crew waren wir vier. Für uns war klar, wir machen das jetzt zu viert. Dann hat einer gesagt, ihr Idioten, bei dem Scheiß mache ich nicht mit. Ich mache lieber Architektur, macht ihr mal. Dann waren wir beleidigt, dann waren wir zu dritt und haben es dann zu dritt irgendwie gegründet. Und später kamen dann noch welche dazu.
Ja, wie alt wartet ihr alle so?
Das war 2003, das heißt, ich war 23, Daniel 24 und René war noch dabei. Der war dann wahrscheinlich, das wird jetzt peinlich, 27, 28, ich weiß es nicht genau. Ja.
Wie war das damals für euch? Habt ihr irgendwie durch die Family oder durch irgendjemand Erfahrung gehabt, wie man sowas gründet und wie man sowas macht? Oder habt ihr einfach nur das im Studium vielleicht auch beigebracht bekommen?
Auch nicht.
Auch nicht. Einfach, was für eine Art von Firma war das?
Also das Ding ist, wenn ich mit meinem heutigen Wissen würde ich das nicht machen und niemandem empfehlen. Weil ich aber dieses Wissen habe, weil ich das aber gemacht habe, würde ich jedem sagen, mach's bitte einfach genau so. Also es ist wirtschaftlich gesehen völliger Schwachsinn, aber es ist genau richtig. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das jetzt, wir machen das jetzt. Ich glaube, die erste Rechtsform war eine Ich-AG von Daniel. Mhm. Relativ kurz darauf wurde es eine GbR, weil das ja einfach, glaube ich, mal der sinnvollste und einfachste Weg ist, was zu gründen mit mehreren Leuten. Mhm. Wir konnten das, was wir getan haben. Und hatten da, glaube ich, auch ein Talent für. Und das war Punkt. Weiter haben wir auch nicht gedacht. Also das war auch nicht die Frage. Also natürlich können wir das jemand, wenn einer was braucht, können wir dem das machen. Natürlich, also so. Und dann haben wir uns alles beigebracht. Das heißt, dann fragt das erste Mal einer nach dem Preis. Dann guckst du doof. Dann sagst du ihm den Preis, dann klappt so, das klappt nicht. Dann fragt der zweite nach dem Preis und so weiter. Dann hast du einmal selber gemerkt, das war zu wenig, dann hast du es höher gemacht. Dann merktest du, du musst das Argumente finden, warum du es höher machst. Dann merktest du, ja, stimmt, wir wollten ja auch ein Gehalt haben. Nee, es ist ja eigentlich kein Problem, dass wir gerade keins haben. Wir machen es ja auch Spaß. Also wirklich so dieses blauäugige Scheiß drauf. So, das war uns auch ein bisschen egal, weil wir es einfach nur wollten. Und wir haben damals auch Ausstellungen gemacht. Schon von die allererste Aktion war auch eine Ausstellung. Das heißt, es war schon immer nah an der Kunst. Das heißt, es ging nicht darum, wir sitzen ab heute hier und müssen Geld verdienen, sondern es war mehr so, wir machen Sachen, wir schreiben unseren Namen drauf, wir wollen gesehen werden und wir wollen natürlich dafür auch ein bisschen was haben. Aber das Thema Geld gab es da nicht. Und dann irgendwann hatten wir halt auch Glück, weil wir alle in dem Moment nicht die krasse Notwendigkeit hatten, jetzt irgendwie ein fettes Monatsgehalt zu kassieren, sondern jeder brauchte was natürlich, aber irgendwie hatte jeder eh noch ein bisschen was von kurz davor. Also irgendwie ging's. Mhm. Und dann hatten wir, glaube ich, das Glück, dass wir in dieser Blauäugigkeit aber in Ingolstadt damals einen Nerv getroffen haben. Nämlich, ich nenne es jetzt mal junges Grafikdesign. Es gab halt nur Werbeagenturen, wo alle halt 50 waren gefühlt. Und wir waren halt 20 so und haben halt Sachen gemacht, die aufgefallen sind. Und das ging dann sehr schnell. Also es waren sehr schnell Aufträge da. Es war sehr, sehr schnell, jetzt brauchen wir auch noch einen Computer mehr oder jetzt brauchen wir vielleicht doch auch mal ein Büro. Und haben trotzdem aber auch so blauäugig weitergemacht. Haben trotzdem jeden Ende des Monats geguckt, ob es da Geld gibt und dann meistens gab es keins. Und haben wir halt diskutiert, was wir jetzt machen. Also dann nehmen wir uns halt die 300 Euro, die da sind und teilen sie durch drei, so ungefähr. Also so war es am Anfang. Und das ist jetzt inzwischen natürlich völliger Schwachsinn, wenn man inzwischen eine Firma halt auch hoffe ich, ein bisschen besser führen kann. Aber es war genau richtig für den Moment, weil daraus ist die Kraft entstanden. Und wie gesagt, die Sache war wichtig. Es war egal, was drumherum passiert.
Wie lange gab es X04?
Also genau genommen gibt es noch. In meinem Fall ist es so, dass ich nach 13 Jahren, nach elf Jahren bin ich ausgestiegen. Aber an sich gibt es noch als Firma.
Okay. Was waren so, als ihr da angefangen habt und dann so quasi aus den jungen Jahren raus, hier erst die eigene Firma und jetzt verlangen wir Geld für das Ganze und dann kommen ja auch erstmal natürlich Freunde und Bekannte und der ortsansässige Club und so und die Leute, die man halt so aus der Szene kennt, aber dann kommen ja bestimmt auch die ersten richtigen Anfragen von so einer richtigen Firma. Ja. Wie war das für dich, damit umzugehen?
Also grundsätzlich, in dem Moment, wo wir gesagt haben, es ist eine Agentur, war für uns natürlich auch klar, dass wir auch alles haben wollen oder auch alles nehmen, was kommt. Also es gab jetzt da erstmal keine Unterschiede. Es gab einen ganzen Haufen Freunde und wir hatten eine sehr enge Nähe auch zur Musik damals durch, auch vor allem René. Das heißt, wir kannten sehr viele Bands. Das heißt, wir haben auch sehr viele Sachen für Bands gemacht und liebend gern mit Inbrunst. Aber haben natürlich da auch nicht viel gekriegt. Das war aber auch völlig egal. Wir hatten schon immer die Philosophie, glaube ich, dass wir alles machen, was wir kriegen. Und am Ende rechnen wir ab. Das heißt, wenn es einen Kunden gab, der wenig gezahlt hat, dafür hat der andere ein bisschen mehr gezahlt oder einer gar nichts. Das konnte man dann irgendwie mischen. Und das war auch gut so, weil man halt auch nicht intern dann streiten musste, wer macht denn jetzt den vermeintlich echten Job und wer macht denn den Kumpeljob. Das gab es nicht und das war auch cool. Oder auch so der ansässige Club war zum Beispiel für uns einer der größten Kunden. Also das war zwar natürlich auch ein sehr freundschaftliches Miteinander, aber das war kein Freundschaftsstil. So, das war ein Auftraggeber. Und von dem her war das erstmal schon alles normal und hat auch funktioniert. Was irgendwann passiert ist, weil es tatsächlich sehr schnell geklappt hat aus der Hinsicht, war, dass dann Anfragen kamen, wo man den Telefonhörer aufgelegt hat und sich gesagt hat, puh, ist es jetzt echt schon, also ist es so, dass jetzt die schon fragen, so ungefähr? Mhm. Es gab mal so, ich weiß nicht mehr, welche Wahl das war, aber es gab mal so eine Wahlperiode, wo uns, glaube ich, jede Partei angerufen hat. Und ich bin heilfroh, dass wir uns davor, ohne das zu wissen, haben wir irgendwann mal gesagt, für Politik wollen wir nicht arbeiten. Ja. Und da haben wir auch gar nicht weiter drüber diskutiert. So, da ging es auch nicht darum, ob wir jetzt links, rechts oder Mitte sind, sondern da ging es nur darum, wir wollen uns damit gar nicht befassen, haben alle genickt und gesagt, das machen wir nicht. Und als dann die erste Politik angerufen hat, zum Glück hat man am Telefon relativ aus dem Stegreif gesagt, oh, das tut uns jetzt sehr, sehr leid, Herr so und so, machen wir leider nicht. Und dann war das auch okay. Ja. Und dann haben wir aber gefühlt in einer Woche hat jede Partei angerufen. Also wir hatten dann echt SPD, CDU, CSU und FDP nacheinander. Ja. Zum Glück gab es die noch schlimmeren gab es nicht. Da bin ich ja froh, dass die nicht angerufen haben.
Ja. Aber CSU hat ja angerufen, CSU, oder?
Ja. So,
ja. Ah ja, okay.
Das ist gut, aber gut, dass du es sagst. Ne? Damals war die Watsche die CSU. Ja. Jetzt heute denkt man sich so, zum Glück hat die AfD nicht angerufen.
Genau.
Ist eigentlich schrecklich, oder? CSU ist echt gestiegen. Scheiße. Nee, anderes Thema, aber also das war so ein Punkt, wo man gemerkt hat, jetzt kommen alle. Und das andere war bei uns halt so, wir haben das Theater Ingolstadt irgendwann betreut. Das war so in dem Moment unser Großkunde. Das war was Etabliertes, was Großes, mit einer bürokratischen Struktur dahinter. War mega geil, war immer noch Kultur irgendwo und war aber auch herausfordernd. Also es war auch so ein Job, wo du auch mal auf einmal Muffensausen hattest, dass du es gerade hart verkackst, weil du halt irgendwie, weiß ich nicht, in einer Riesenauflage Bücher druckst und wenn man ehrlich ist, hast du halt erst ein Buch gemacht und das war privat, das ist das zweite. So. aber vom Kunden war natürlich, hast du ja schon hunderte gemacht, so ja. Ungefähr war ja die Zeit. Und durch das Theater wurde uns die Tür geöffnet zu ganz vielen anderen Branchen und dann kam halt wirklich gefühlt eine Zeit lang hat da irgendwie jeder angerufen und so irgendwelche Kanzleien und Friseursalons und whatever und so mit dem Argument so, hallo, ja, Sie arbeiten ja fürs Theater und dann so, ja, ja und das finden wir toll und deswegen rufen wir Sie an und immer noch, ja, schön und dann kommt halt so, wissen Sie, wir machen das und das und ich muss eins sagen, also so verrückt wie fürs Theater darf es jetzt nicht sein, aber wir wollen schon was Flippiges. In dem Satz hast du halt schon dreimal gekotzt, ja. So, weil das Theater war für uns geil, aber war für uns in unserem Blick das Spießigste, was wir hatten. Und spießig meine ich jetzt gar nicht schlimm, sondern wir haben vorher nur Clubs gemacht und Bands und ja. Geilen Scheiß und verrückte Plakate und selbst bei anderen Jobs haben wir versucht, das irgendwie stylisch zu machen. Dann kommt das Theater und du musst dich ein bisschen mehr zusammenreißen, merkst aber, musst du gar nicht, du kannst schon coole Sachen machen.
Ja.
Und das war super. Und dann kommt aber einer, der sagt, das ist so verrückt wie fürs Theater wollen wir es nicht haben. Und dann war halt so der Moment, okay, jetzt wollen uns langsam alle und dann fängst du halt auch an, ein bisschen zu überlegen, was wollen wir und eine Berührungsangst zu Branchen hatte ich, glaube ich, noch nie, aber so richtig für jeden wolltest du es halt auch nicht machen.
Und Wie war dann so die Wahrnehmung, als man realisiert hat, okay, jetzt haben wir eine Firma, jetzt haben wir die Agentur, jetzt müssen wir Leistung bringen. Ihr habt ja dann auch noch Leute eingestellt und seid ihr dann, war das erste Büro schon das in diesem Gießereigelände oder gab es davor?
In der Esplanade.
Ja.
Ja, genau.
Ah, ja.
Das war das erste Büro. Falsch. Also das erste Büro war in unserer WG in Ringsee. Das heißt, im Zimmer, wo erst Daniel und dann ich, glaube ich, geschlafen haben. Mhm. Ach geil, wo hast du denn das jetzt gefunden?
Ja, das jetzt hast du es vorher weggenommen, aber das ist mir gerade eingefallen. Das ist nämlich mein Lieblingsplakat, das ihr gemacht habt von damals für Phonique.
Das ist ja die alte Website von X4. Ich dachte, die ist ja bestimmt 30 Jahre alt.
Ja. Ja, genau, sowas habt ihr damals gemacht.
Sowas haben wir gemacht und das haben wir auch echt da noch hingelegt und auch echt angezündet.
Ich habe Phonique in meiner Zeit in Berlin irgendwie 2-3 Mal getroffen und beim ersten Mal habe ich halt mit ihm über dieses Plakat gelabert und habe ich mal gesagt, ja, und ich komme daher und finde das voll geil und so. Und dann habe ich ihn noch 2-mal dran getroffen und dann hatten wir halt immer so diesen Smile, so, ah ja, genau, da kenne ich dich eher so.
Ja, das ist schön, ich habe ihn tatsächlich noch nie getroffen, ich durfte nur sein Plakat machen.
Schön. New Website. Genau, jetzt habe ich dich aber abgelenkt. Was war gerade davor?
Das ist eine gute Frage.
genau, das erste Büro. Ach so, genau, ja. Und dann seid ihr da in das größere Büro mit Kickertisch. Und also für mich damals war das erste, wie soll man sagen, heute, wenn man in Büros geht, dann schauen alle so aus. Damals war das so was komplett anderes. Das war nicht so steril und hier stehen die Akten, da steht irgendwie das Faxgerät, da steht das. Ja. Sondern bei euch ist man reingekommen und das war wie so ein kleines Erlebnis. Da war es wie so ein, so eine Familie, die sich da dort irgendwie was aufgebaut hat. Und dann konnte man in der einen Ecke chillen und da stand irgendwie der Kickerkastner und dann saßt ihr da alle an euren Macs rum.
Ja, das war, also am Anfang waren wir in der WG und haben irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Dann haben wir uns das Haus gemietet oder dieses Büro gemietet. Und das war halt einfach ein Abrisshaus. Also ein sehr, sehr großes, mehrstöckiges Abrisshaus, wo fast nichts mehr drin war, außer, ich glaube, 2 Künstlerateliers und uns. Und unglaublich viele leere Räume. Das war für uns halt perfekt, weil wir konnten immer auch mal andere Räume nutzen, um große Leinwände zu malen oder auch einfach mal für einen Abend eine Ausstellung aus dem Nichts zu organisieren und die Leute da reinzujagen. Und das Büro war eben dann so die Fläche, die wir uns zumindest so ein bisschen hergerichtet haben. Das heißt, haben eine Wand schwarz gestrichen und die andere weiß, haben ein Logo an die Wand gehängt, einen Kicker reingestellt und ein kleines Podest, wo die Rechner drauf standen. Mhm. Und das eigentlich das, was da auch hängen geblieben ist, das gab halt keine Heizung. Also das war halt wirklich ein Abrissgelände, Strom gab es noch, aber es gab keine Heizung. Das heißt, wir hatten dann einen Feuerofen da drin und haben dann den ersten Winter, war das noch so ein Abenteuer. So, wir heizen jetzt mit Holz, haha, wir lassen uns alle 2 Monate Holz liefern, müssen das dann noch mit Männerkraft da reintragen in den zweiten Stock, ersten Stock. Ja. Und haben jeden Morgen, du kommst ins Büro, es ist arschkalt und du musst halt Feuer in einen Kamin machen. Was ich bis dahin nicht konnte, den Wildlife-Part habe ich bis dahin irgendwie nicht gehabt. Und irgendwann konnten wir es alle so ein bisschen, aber es hat auch jeden dritten Tag nicht geklappt. Das heißt, dann hast du halt mal so ein Büro komplett in Rauch gedunstet. Und das war schon abenteuerlich und das war auch nicht angenehm, weil so warm wurde das Ding nicht. Das heißt, bei uns war auch der Klassiker, dass du mit so Handschuhen, die nur so bis zum Knöchel gehen und langer Unterhose auf einem Rechner saßt und du hast gefroren, aber hattest den neuesten Mac. Das war aber irgendwie geil. So, und ich glaube, ein Jahr war es Abenteuer, im zweiten Jahr war es so, das machen wir nie wieder und im dritten Jahr hatten wir noch kein neues Büro gefunden. Das heißt, im dritten Jahr war es dann wirklich einfach nur noch der Hass. Weil man sich selber einfach dafür gehasst hat. Ja. Ja, aber es war halt auch so ein bisschen, wie du es beschreibst. Ne? Also wir haben es, also es ist schön, dass es so auch rübergekommen ist. Wir haben es halt einfach gemacht. Ja. So haben wir es immer gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben uns einen Raum angeguckt und haben gesagt, das ist hier dreckig, müssen wir die Wand streichen. Aber natürlich haben wir die Decke nicht gestrichen. Also so, und daraus entstand halt dieser Stil, der jetzt eben eigentlich, so bei Google, jetzt ist es jetzt halt so. Und
absolut. Ja. Genau so machen sie es jetzt und die Leute wollen nirgends anders mehr arbeiten.
Genau. Ja. Deswegen sieht es bei mir jetzt anders aus. Also bei mir ist inzwischen so, dass du hast halt den früher war so, du gehst halt in den Raum rein zu dritt, egal wie scheiße der Raum aussah, 3 Leute waren so, okay, da können wir das draus machen, dann machen wir das. Einer sagt, das ist doch kein Problem. Der nächste sagt, jawohl, können wir noch nicht machen. Dann sagt der nächste, doch, da kenne ich den. Und dann war das Ding geritzt und dann hat es funktioniert. So, aber auch mit Blut, Schweiß und Tränen. Und ich bin inzwischen so, dass ich dann auch, wenn ich jetzt suche gerade wieder Büro, dass ich dann halt das gar nicht mehr kann. Also wenn ich jetzt einen Raum habe, wo man visionär sein müsste, und müsste sagen, ja, wir müssen doch nur das und das und das machen. Und dann wird es so, da bin ich inzwischen so, nee, das habe ich habe schon genug geschleppt. Aber ist auch schade, also, ja. Weil damals war ein anderer Drive da. Ja.
Was war damals das größte Scheitern? Was war so das größte Projekt, an dem ihr mit vielen Erwartungen reingegangen seid und am Ende dann irgendwie eingestehen musstet, okay, vielleicht war das jetzt doch irgendwie nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben?
Also ich glaube, dass das, wenn man es so will, war da, also wir sind nach München gezogen. Also ich sag mal grundsätzlich die Projekte, die wir für Kunden gemacht haben und für die Ausstellungen, da ist nie was gescheitert. Das hört sich jetzt blöd an, aber da ist nie was gescheitert. Das war immer so, wie wir es wollten, und da war das Schlimmste war, dass wir hätten uns mehr Leute gewünscht, die kommen. Aber das war nicht kalkuliert. Also wir konnten uns durch das Büro schon immer Ausstellungen finanzieren, durch unsere Jobs. Das heißt, es konnte nichts scheitern an wenig Leuten, es konnte nur scheitern an, es sieht scheiße aus, und das war es nicht. Aber wir sind halt irgendwann nach München gegangen, weil wir keinen Bock mehr auf Ingolstadt hatten, mit dem gleichen unternehmerischen Verständnis wie am Anfang. Also wir waren zwar schon deutlich weiter, wir hatten auch schon Angestellte, aber wir haben halt gesagt, so geht das hier nicht weiter, wenn wir hier bleiben, dann gehen wir kaputt, dann kriegen wir Scheuklappen und dann wird nichts mehr sich entwickeln. Und haben dann beschlossen, von heute auf morgen, wir ziehen komplett nach München, alle privat und das Büro, und haben das dann innerhalb von einem halben Jahr realisiert und haben in diesem Gefühl uns auch ein Büro in München gemietet, was einfach over the top war, mit dem Gedanken, also wir haben keins gefunden, dann haben wir das gefunden und war so, ja, hey, wenn wir es jetzt nicht wissen wollen, wann dann? Und wenn wir jetzt gegen die Wand fahren, dann wäre es auch nicht gewesen, also mit so Sprüchen, die auch ernst gemeint waren, aber im Nachhinein halt so, wenn du fährst halt gegen die Wand, dann haben wir es halt nicht geschafft. So, ja. Aber natürlich, so, und das würde ich wahrscheinlich als Scheitern beschreiben. Also wir waren dann ein halbes, dreiviertel Jahr in diesem Büro, vielleicht war es eins, hatten tatsächlich verzehnfachte Mietkosten. Das liegt aber auch daran, dass unser Büro in Ingolstadt in der Brache hat eigentlich fast nichts gekostet. Hatten dann auch noch nicht nur eine, also hatten noch mehrere Angestellte, weil wir auch da in der Hinsicht erweitert haben. Hatten dann eine Zeit lang auch andere Kunden, wo das auch erstmal funktioniert hat, aber haben dann doch auch einen Punkt gehabt, wo wir gemerkt haben, jetzt wird es gerade eng. So, jetzt wird es gerade echt ein Problem. Jetzt denkt das mal 3, 4, 5 Monate nach vorne, dann ist das hier tot. Mhm. Und dann mussten wir unsere erste Mitarbeiterin kündigen. Und ich glaube, das ist einer der Momente, die halt mal wirklich einen Stich ins Herz gemacht haben. So, und dann, das war dann noch kombiniert mit sofortiger Kündigung des Büros, Suche nach Neuem, sind dann auch fündig geworden, waren dann auch sehr glücklich und es war dann alles sehr schnell wieder okay. Mhm. Aber wir haben quasi so einen übertriebenen Sprung nach oben gemacht, den haben wir erfunden. Also man macht ja als Unternehmer nochmal den Sprung, weil das von außen auch dich was hochhieft. Wir haben den einfach gemacht, weil wir wollten. Und sind dann da wahrscheinlich dann doch auch so ein bisschen auf die Fresse gefallen, ohne dabei umzukommen. Und dann ging auch alles wieder. Aber das würde ich jetzt so beschreiben. Das hat wehgetan.
Wie viele Jahre rein war das in die Firmengründung?
Du meinst das wievielte Jahr?
Ja.
Das war 2008, dann nach 5 Jahren.
5 Jahre.
Vielleicht 4,5. Ja.
Und wie ging es danach dann weiter mit der ganzen Erfahrung? Bisschen vorausschauender zu planen, und wie lang war denn der Abstand zwischen, wann hast du denn deine eigene Firma noch gegründet?
Wie viele? 2014, also hat noch ein paar Jahre, also ich glaube 2008 sind wir umgezogen, 2009, 2010 war dann dieser Break-Moment, und dann ging es eben nochmal so 3, 4 Jahre in einem anderen Büro unter ein bisschen anderen Vorzeichen weiter. Mhm. Und ja, also ich glaube, wir haben dann auch kapiert, das war jetzt kein Scheitern im Sinne von, wir hatten ein Ziel, ein unternehmerisches, und haben es nicht erreicht, sondern es war ja eher so, wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, das geht ja gar nicht. So. Und ich glaube, danach war es erstmal komplett besänftigt. Dann lief einfach alles wieder. Also wir hatten ja auch Kunden, das war ja eigentlich kein Problem. Wir haben uns halt nur übernommen. Und dann ab da war es dann so, okay. Ne? Also das Büro war schön, wir hatten Mitarbeiter, wir hatten Kunden. Sind da jeden Tag hingegangen, es hat gepasst, es gab hier und da noch eine Ausstellung und hat sich dann so ein bisschen getragen, ohne große Höhen. So, und ich glaube, das war im Moment dann auch am Ende des Tages das, was mich dann auch fertig gemacht hat. Also ich war vielleicht auch schon immer der in dieser Konstellation, der war, der so ein bisschen mehr Karriere eingeimpft hatte, durch wahrscheinlich auch meine Eltern. Und für mich war das jetzt auch, wenn man gerade drüber redet, wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen so ein Punkt. Ich wollte halt auch da Puff machen und das war es dann halt nicht. Und das war auch okay, aber dass man dann so gefühlt, jetzt passiert gerade irgendwie nichts mehr. Jetzt sind wir hier halt und machen unsere kleinen Jobs. Das war es halt dann nicht. Und das war dann noch so kombiniert mit, wir sind eigentlich gute Freunde, haben das so aus dem Nix freundschaftlich gegründet. Jetzt langsam wird man aber auch älter und muss sich auch mal fragen, was wir hier noch eine Perspektive hier wir gerade haben, während du eigentlich nicht mehr so richtig miteinander redest. Weil das habe ich auch gelernt, dass du kannst unter Freunden extrem viel Vibe generieren und extrem viel möglich machen und extrem viel Spaß haben. Aber es ist schwer oder ist uns sehr, anscheinend sehr schwer gefallen, Tacheles zu reden. So, weil am Ende bist du halt Unternehmer gemeinsam. Und wenn du dann so gar nicht mehr drüber redest oder gar nicht mehr auch sagst, warum machen wir das hier und wo wollen wir eigentlich hin und wollen wir jetzt eigentlich wirklich immer dieses Gehalt oder jenes oder wollen wir, ist das hier? Also, so Gespräche haben halt nicht mehr, sind nicht mehr stattgefunden. Und ich glaube, daran bin ich dann so ein bisschen im Kopf gescheitert.
Wie lief das dann ab, als du wusstest, du willst jetzt selber eine Firma gründen? Hast du von Anfang an schon so einen Plan gehabt, wie sich das entwickelt, in was für eine Richtung das geht? Ihr habt ja davor, war das XO4 war, wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, ich würde sagen, es ist eigentlich, würde ich sagen, kollektiv, weil es sich so angefühlt hat und weil wir sowohl Ausstellungen als Kunst, als auch Graffiti, als auch Agentur waren.
Und die Firma, die du jetzt hast, wie würdest du die beschreiben?
Markenagentur oder Beratungsagentur sogar. Also sogar eher Beratung als Design.
War das dein Ziel? Also war das auch das, wo du in den Jahren davor bei XO4 gemerkt hast, so, das ist das, was mir liegt, das ist eigentlich so meine Aufgabe, das ist das, wo ich irgendwie am meisten Inspiration drin sehe? Oder war das eher so wirtschaftlich gedacht, das fehlt auf dem Markt, das ist das, wo man Geld verdienen kann, wo man sich entwickeln kann?
Nee, letzteres gar nicht. Und das davor war es am Anfang auch nicht. Also man muss dazu sagen, ich habe die Entscheidung gefällt zu gehen. Also ich habe irgendwann gesagt, ich gehe hier jetzt, weil das ist es nicht mehr. Und ich gehe gerade persönlich dran kaputt, weil mir meine Arbeit und mein Doing sehr wichtig ist. Und ich kann, das ist es hier gerade nicht. Ich habe aber auch nicht die Kraft, auf den Tisch zu hauen und das jetzt noch zu ändern. Das ist zu spät. Und habe erstmal nur beschlossen, dass ich gehe. Und das war schwer genug und hat lang genug gedauert, im Kopf auch zu sagen, ich habe jetzt mein Baby irgendwie und das geht. Also das war, glaube ich, der Punkt. Und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich das nochmal mache. Also mein erster Gedanke war, ja, jetzt, wenn ich jetzt hier gehe, ist das Thema aber auch erledigt. So, muss ich mir halt einen Job suchen. Fand das noch gar nicht so falsch, weil ich mir dachte, hey, was haben wir denn gemacht die letzten Jahre? Uns alles selber beigebracht. Finde ich geil. Aber vielleicht ist es ja auch cool, jetzt nochmal in eine Agentur zu gehen, die größer ist, die das vielleicht ja auch so anders macht, um mal zu sehen, wie machen es denn die anderen. Habe dann aber auch gemerkt, so richtig Angebote findest du dann auch nicht, weil ich meine, nach 11 Jahren Selbstständigkeit in einer Agentur, die ja schon gut funktioniert hat, da lässt du dich halt nicht mehr als Designer irgendwo einstellen. Da brauchst du halt schon eine andere Position und die gab es auch nicht. Und ich habe dann so ein paar Arschtritte auch aus dem engeren Kreis bekommen, die gesagt haben, so was ich eigentlich für ein Problem hätte und was ich mich jetzt anstelle, ich soll gefälligst nochmal einen neuen Laden aufmachen. Und ich habe halt gesagt, nee, ganz ehrlich, das Ding war X4, das ist der Name, den alle kannten, das hat funktioniert. Ich war ja nicht der Einzige, wir haben Leute, jeder hatte eine andere Qualität. Und der Arschtritt war dann eher so, ja, das ist ja schon schön und gut, aber Boris, ganz ehrlich, wer denn sonst, wenn nicht du? So, wenn du was willst, dann machst du es halt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es doch gemacht habe. Und ich war am Anfang wirklich nicht überzeugt. Aber deswegen hatte ich auch kein Ziel. Also das Ziel war weder eine Markenagentur zu gründen, noch war das Ziel, lukrativ zu arbeiten. Das Ziel war erstmal, scheiße, ich habe jetzt keinen Job mehr, aber ich brauche sofort wieder einen, weil ich habe auch schon ein Kind inzwischen so. Und dann ging es schnell. So, ab da, wo klar war, ich mache es wieder. Dann war klar, jetzt brauchst du auch ein anderes Level, jetzt brauchst du eine andere Basis. Jetzt muss ich alles, was ich gelernt habe, nicht weitermachen, sondern besser machen und von vorne neu aufrollen. Und dann kam auch schnell der Fokus, das wird nichts mit Graffiti zu tun haben, das wird auch nichts wirklich mit Kunst zu tun haben. Also ich brauche diese Mischung nicht mehr aus zwei Themen, ich will ein Thema. Und in den letzten Jahren bei X4 war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, Beratung, also mir liegt Beratung. Ich habe viel gelernt, um Kunden ein bisschen zu verstehen und auch zu verstehen, warum manches nicht funktioniert. Wenn man einem Kunden ein Design vorlegt und der es nicht versteht, dann ist man früher, war man beleidigt. Ich habe irgendwann gemerkt, das ist aber nicht der Punkt, ich habe halt nicht zugehört. Und oder anders gesagt, die Herausforderung für mich ist inzwischen viel größer, genau zuzuhören, genau nachzufragen und dann das zu machen, was für den Kunden perfekt ist. Und das ist viel anstrengender, finde ich, und viel, viel schwieriger. Und deswegen fand ich das viel geiler, als einfach nur was zu machen, was irgendwie geil aussieht und wo die meisten Leute sagen, ja, sieht auch geil aus. Das ist, ja, okay, das ist es aber für mich nicht. So, bei Graffiti ja, gerne. So, da brauche ich aber auch keine Meinung dann. So. Ja. Genau. Und das hat dann eigentlich dazu geführt.
Bei zu der Endzeit von X4 hin, was waren das dann für Projekte? Ich meine, ihr wart viel, also wie ich euch kenne, halt einfach aus der Clubszene mit Plakaten, Flyern und dann eben auch fürs Theater so die das Spielheft nennt sich das, oder?
Spielzeitheft.
Spielzeitheft, ja. Und als ihr dann nach München gezogen seid, was gab es dann noch größere Projekte, umfangreichere? Was war das so?
Also grundsätzlich war es so, dass wir den Weg bei X4 auch weitergegangen sind. Das heißt unter anderem, das Theaterthema war ein sehr großes. Wir hatten, glaube ich, zu Hochzeiten 4 verschiedene Theater, die wir betreut haben. Was auch schon, ich habe auch heute noch ein Theater zum Glück in meinem Kundenkreis. Das war schon immer toll. Toller Job, tolles Thema. Hoher Anspruch auch fürs Design. Gerade diese Spielzeithefte sind tolle Publikationen, was auch wirklich Spaß macht. Und wir hatten, wie gesagt, 4 Theater in der Zeit, die wir betreut haben. Das waren auch unsere Großkunden im Endeffekt. Parallel gab es aber immer auch, sage ich mal, eher, wie nennt man das jetzt, ja, Wirtschaftsunternehmen. Also egal, was es jetzt genau ist, aber es gab schon immer halt auch Firmen, die einfach keinen kulturellen Schwerpunkt hatten, sondern die irgendein Business hatten. Sei es, sie sind irgendwie Dienstleister oder wir haben auch mal eine Kanzlei gemacht oder Unternehmen, die irgendwelche Geräte herstellen. Also einfach Unternehmen, die auch Marketing machen müssen und wo du halt denen das Corporate Design entwickelst und die Marke entwickelst und dann verschiedene Broschüren oder Webseiten für gestaltest. Also es war relativ gemixt und das war auch egal. Also zumindest für mich gab es jetzt da thematisch immer nicht so die Probleme. Mhm.
Und ist es jetzt auch so mit der neuen Firma, dass, dass immer noch so alte Kunden da sind oder auch Projekte an das ähneln, was du früher gemacht hast? Oder ist es jetzt schon eher so, dass da gibt es ein paar Großkunden und die haben einfach ein riesiges Portfolio, das zu erfüllen ist?
Also ich würde jetzt aus meiner Warte sagen, dass vieles, was wir machen, sich noch ähnlich anfühlt, was jetzt die Kunden angeht. Aber grundsätzlich kann man es, glaube ich, von auch dem Alltag und was wir den Kunden wirklich am Ende des Tages entwickeln und verkaufen, eigentlich nicht mehr vergleichen. Also es sind zum einen deutlich größere Kunden inzwischen und die haben ein deutlich anderes, einen anderen inhaltlichen Anspruch und die brauchen auch ganz andere Dinge. Das heißt, meine Agentur jetzt macht im Schwerpunkt eben Marke. Das heißt, wir machen oft Corporate Designs, also machst ein Logo und ein Gesamterscheinungsbild für ein Unternehmen. Das haben wir bei X4 auch gemacht. Und wenn du das am Anfang in den Grundzügen machst, sind die Arbeitsschritte auch ähnlich. Früher haben wir das gemacht, so wie wir es gut fanden. Und dann war das fertig. Und dann war die Firma, die meistens eine kleine war, dann auch damit zufrieden. Und dann war das Thema auch gegessen. Dann kamen die halt nach 2 Jahren nochmal und brauchten nochmal einen kleinen Flyer. Und wenn ich das jetzt für ein Unternehmen mache, dann ist das meistens danach eine Betreuung, wo ich halt ein Team von 3, 4 Leuten brauche, die halt den ganzen Tag an denen arbeiten, weil die halt so viel Marketing machen, dass da halt viel Output ist. Mhm. Also zum einen ist das eben einfach mehr geworden und größer geworden und ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Also es geht gerade viel, viel mehr um Strategie und um Konzept. Das heißt, wir machen nichts, was nicht begründet ist, wir machen nichts, was nicht einer Idee folgt oder was nicht in einen konsistenten Zusammenhang gehört, also zu einem großen Ganzen gehört. Und wir beraten auch extrem unsere Kunden und helfen ihnen dabei. Und wichtig auch, es ist immer ein Zusammenarbeiten. Also wir sind sehr eng mit unseren Kunden auf Augenhöhe und auch gegenseitig und wollen halt auch zusammen die Marke des Kunden weiterbringen. Und das heißt eben auch zuhören und reden und sehr viel auch denken und auch entscheiden und im besten Fall richtig entscheiden. Und Design ist dann das Werkzeug dafür. Und Design ist noch ein Schwerpunkt. Aber früher gab es nur das Design. Also früher ging es immer nur darum, was man am Ende sieht. Und inzwischen geht es, glaube ich, mehr darum, was man drüber denkt und was es erzeugt bei verschiedenen Leuten.
Okay. Können wir da mal, du musst jetzt nicht unbedingt die Firma nennen, aber kannst du mich da mal durch ein so ein Projekt durchführen, wie das quasi abläuft, auch mit der, wie viele Angestellte hast du jetzt aktuell?
10.
10. Da wird ja jeder seinen bestimmten Bereich haben, den er eben abarbeitet. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das ist von der Anfrage, wenn jetzt Firma XY kommt und sagt, hey, wir brauchen irgendwie eine neue Identität, wir wollen das irgendwie alles mal überarbeiten, was wir da in den 70ern auf den Markt geschmissen haben, und wir brauchen unbedingt eine neue Farbe.
Ja.
Und dann sagst du irgendwann so, ja, okay.
Tatsächlich ist es meistens genau so. und ich sage dann meistens ja. Da sind Sie bei uns richtig. Aber lassen Sie uns heute noch nicht über die Farbe reden. Mhm. Weil was Sie mir gerade beschreiben, ist das, dass Sie eine Veränderung brauchen und dass es sie schon lange gibt und dass Sie aber jetzt selber schon gemerkt haben, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn Sie das selber schon gemerkt haben, dann ist es wahrscheinlich schon 5 Jahre zu spät. Mhm. Und lassen Sie uns zusammen gucken, was Sie gerade machen, wo Sie hinwollen, wer Ihre Zielgruppe sind und was wir dafür für richtige Maßnahmen ergreifen. So, das wäre dann der erste Satz, den ich sage. Und vom Vorgehen her ist es so, dass wir dann eben mit einem Workshop starten. Das heißt, das ist für uns inzwischen normal, Usus und Pflicht, dass wir den Kunden erstmal kennenlernen. Das heißt, wir gehen einen Tag lang mindestens zu dem Unternehmen hin, meistens zu zweit oder zu dritt, fragen ganz, ganz viele blöde Fragen. Das ist auch was, was ich mir bewahrt habe, so professionell man auch manchmal ja bewusst auftreten will, dass ich auch sage, Sie müssen sich jetzt gefasst machen, ich frage jetzt jeden Scheiß, weil ich will das verstehen. Und jeder Kunde ist anders, jeder Kunde hat eine andere Technik entwickelt und ist Profi und erzählt einfach drauf los und du verstehst Bahnhof. Und professionelles Verhalten heißt ja so zu tun, als würde man es verstehen manchmal. Und das bringt mir nichts. Dann sitze ich nämlich übermorgen mit meinem Team da und wir können es nicht ausarbeiten. Das heißt, ich frage wirklich so lange, bis ich es wirklich kapiert habe. Und da geht es manchmal wirklich um Sachen, die entweder total banal vielleicht sogar sind, teilweise aber auch so, dass sie einfach total komplex sind. Und du musst dich immer neue Themen reinfuchsen. Und mir ist es einfach wichtig, mit dem Kunden am Tisch zu sitzen, das fragen zu können, die erzählen zu lassen. Mein Herz geht inzwischen auf, wenn ich Gründer vor mir habe. Und jetzt eben nicht die Startup-Gründer, die sind auch geil, aber sondern die Gründer, die halt einfach schon was haben, was läuft, die auch schon ein bisschen erstmal so im Raum sind, das so die ruhig sind, während die anderen total hektisch sind, weil die Agentur kommt. Und dann gibt es so die ganz ruhig sind und dann fragst du die halt die richtigen Fragen und dann kommen halt diese Geschichten, die halt Gold wert sind, weißt du, und dann erzählt dir halt irgendwie einer dann doch am Ende des Tages, dass er dann ähnliche Geschichten, wie du sie selber auch von dir erzählen würdest, so dass es ja auch doch ganz klein losging und das ist ja mit dem so und so haben wir ja das gemacht und da hätten wir ja selber nicht gedacht, dass das direkt nach Asien geht, so. Und dann kommen die wichtigen, spannenden Sachen raus und dann wird's stark und dann habe ich mir in den letzten Jahren so ein bisschen das auch angearbeitet, dass ich da das glaube ich auch so ein bisschen lesen kann und dass man dann in so einem Tagesworkshop am Ende des Tages mit den Leuten zusammen etwas auf banal wie immer auf Flipcharts schreibt und dann steht deren Identität an der Wand und die habe ich mit ihnen zusammen runtergekocht auf ein Blatt von vielen und das führt dazu, dass die am Ende dastehen und teilweise fast Tränen in den Augen haben oder einfach nur sagen, wow, so genau das sind wir. Und das ist inzwischen für mich das größte Lob. So früher war es das so, ich habe ein geiles Plakat von dir da hängen sehen. So, das habe ich mir, hätte ich mir da irgendwie einen. Mhm. So, inzwischen ist es so, wenn ich halt merke, ich habe diesen Raum verstanden und habe es ihnen gespiegelt und die sagen so, krass. Das sind wir, aber so genau hätten wir es nicht sagen können. Und das ist die Basis unserer Arbeit. Und auf der bauen wir dann erst das Design auf. Weil wir dann wissen, worum es geht. Weil wir dann wissen, was müssen wir ausstrahlen. Und dann können wir sagen, wie schaffen wir das? Also wie können wir jetzt diese Wörter, die jetzt hier an der Wand stehen, wie können wir die denn in Design packen und in eine Website packen und in ein Logo packen, sodass es bei den Zielgruppen im besten Falle genau das auslöst, dass sie das spüren, ohne es zu wissen, warum. Merken, ist das jetzt seriös oder ist das jetzt wild oder ist das jetzt, weiß ich nicht, einfühlsam oder wie auch immer.
Ja. Okay. Und dann sagt der Kunde, okay, machen wir. Und dann wird ein Konzept, ich denke mal, die Erfahrung spricht dann schon dafür, dass man weiß, in welche Richtungen man als nächstes gehen muss. Und wie ist dann die Arbeitsaufteilung? Wie wird dann entscheidest du dann quasi mit deinem, ich sage jetzt mal, was für, was, oder anders gefragt, was für Leute arbeiten bei dir? Was haben die für verschiedene Stellen?
Grundsätzlich ziemlich geile Leute. Nee, ich habe ein tolles Team, was inzwischen sehr gemischt ist. Also auch da war, glaube ich, die frühere Zeit war, wir waren halt 4 Designer und hatten dann nochmal irgendwann 2 Designer als Angestellte. Ist ein bisschen komplizierter geworden. Wir haben einen Projektmanager, das heißt, wir haben Leute, die organisieren, die dafür sorgen, dass es die Timings passen, dass die Budgets passen, die einen ständigen Draht zum Kunden haben, die Konzepte erklären und die auch nochmal eine Frage stellen. Dann haben wir natürlich Designer, in dem Fall heißen die bei uns Artdirektoren, weil die nicht nur designen, sondern auch denken müssen. Das heißt, die entwickeln bei uns die Konzepte und dann das Ganze, wie es aussieht. Dann haben wir im Moment eine Texterin, die auch Konzepte entwickelt, aber Text schreibt, also quasi das Kreative im Wort, was auch inzwischen zu jedem Projekt gehört, was auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Und dann haben wir noch einen Webdeveloper, der die Webseiten bei uns programmiert und da noch dafür sorgt, dass die auch wirklich gut funktionieren. Und einen Artworker nennen wir das. Das ist bei uns so im Bereich Reinzeichnung, Bildbearbeitung, die halt, sag ich mal, die Produktion steuern oder halt nochmal die Ergebnisse noch einen Tick besser machen, bis ins Detail.
Und wird dann zwischen dir, Projektmanager und Kunden, das Konzept entworfen und dann arbeitet jeder erstmal daran und bringt so seine Entwürfe und dann hocken sich alle zusammen? Oder wie wird das Ganze dann gestartet?
Also es ist, ich bin hoffentlich, oder eine meiner Aufgaben ist, mich eigentlich rauszuziehen, sagen wir so. Also ich bin am Anfang die Speerspitze, bin auch die Kundenberatung am Anfang, mache auch diesen Workshop, aber bin dann auch relativ zu Recht auch im Hintergrund. Das heißt, das, was im Workshop erarbeitet wird, geht ins Team, an die Kreativen. Das heißt, das sind dann meistens eher die Artdirektoren und die Texter, die dann zusammen wirklich das Kreative entwickeln und sich überlegen, wie sieht das zukünftig aus und was gibt es für Beispiele, wie können wir das visualisieren. Und die entwickeln das ganze Konzept. Und das mündet dann meistens jetzt im schnellen Schritt in einer großen Präsentation, die dann entweder die Artdirektoren oder ich halt vom Kunden halte, um dem zu zeigen, was wir entwickelt haben. Und die Projektmanager sind dabei ständig und sorgen dafür, dass es läuft und dass auch jeder seine Arbeit macht und wann er sie macht. Die sind aber jetzt nicht aktiv quasi in der Gestaltung dabei.
Okay. Gab es schon mal so einen richtig, richtig schweren Kunden?
Klar.
Ja.
Nee, also ich glaube, das Ding ist, meine Philosophie ist eigentlich, dass der erstmal kommen muss. Und bevor ich sage, dass das ein schwerer Kunde ist und das nicht funktioniert, da muss schon einiges passieren. Das heißt, lieber fasse ich mir 8-mal an die eigene Nase und überlege, ob wir wirklich das Beste hingelegt haben und ob wir wirklich ihn verstanden haben. Und wer da noch immer übrig ist, das ist dann wirklich ein schwerer Kunde. Und da merkt man dann einfach, dass es nicht funktioniert. Und das hat dann immer Gründe. Das sind meistens Kommunikationsgründe. Oder es sind auch einfach Gründe, dass man sich, das ist auch Kommunikation, man versteht sich einfach nicht. Also grundsätzlich gibt es erstmal keinen falschen Kunden für mich, aber es gibt natürlich, Menschen sind Menschen. Also man wird einfach Leute treffen, mit denen man aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und die einfach entweder falsche Erwartungshaltungen haben oder wir haben die oder man redet aneinander vorbei. Oder was natürlich auch zum Glück selten geworden ist, auch bei der Größe inzwischen, ist halt, dass man das gar nicht wertgeschätzt wird. Also wenn es auf Deutsch gesagt nicht bezahlt werden will, dann ist natürlich auch der Kunde weg.
Naja, logisch. Und jetzt, seit 2014 gibt es die Firma, oder?
Ja.
Ja, das sind jetzt 8 Jahre. Ist es noch die richtige Entscheidung? Ist es so, dass es dich immer noch erfüllt und du sagst so, mega gut, dass ich das gemacht habe und weißt du auch, wo du hin willst, wo es hingehen soll?
Komplett alles, ja. Also es ist die nach wie vor, also es ist immer noch oder jetzt gerade die größte Aufgabe meines Lebens. So sehr ich die alten Zeiten schätze, weil so viel, wie da in kurzer Zeit sich entwickelt hat und ich gelernt habe, das ist jetzt, glaube ich, anders. Aber ich habe halt jetzt einen Brocken. Und ich habe einen Brocken, der sich super weiterentwickelt, der aber auch ein Brocken ist und den ich jeden Tag ein Stück weiter versuche zu schieben und wo ich auch noch schon auch weiß, wo es hingehen soll. Und das ist ein anderes Arbeiten. Also das ist eine andere Herausforderung. Ich habe da ein neues Thema gefunden, glaube ich.
Schön. Und was würdest du einem 19-jährigen Sprayer, der heute Nacht noch rausgeht und morgen früh heimkommt und dann auch so diese Ideen hat, was würdest du so einem empfehlen?
Lern was Gescheites wahrscheinlich. Nee, das Also wenn ich jetzt auch so komprimiert wie heute nochmal überlege, wo das herkam, dann würde ich alles wieder genauso machen, weil ich nur deswegen da bin. Und ich mache nur deswegen jetzt das anders, weil ich das andere schon gemacht habe. Also so, ich glaube, deswegen würde ich jetzt eher dem 19-jährigen Boris würde ich sagen, ja Alter, halt, mach einfach, du machst es schon. So, whatever, wo es hingeht. Ich glaube, was ich gerade merke, ist, dass halt, dass meine größere Herausforderung gerade eine unternehmerische ist. Weil mich das auch triggert, weil ich das halt eben nicht schon 25 Jahre gemacht habe wie Graffiti, sondern weil ich das jetzt halt gefühlt auch erst seit 8 Jahren so richtig mache. Und deswegen reizt mich das. Und wenn du das halt dann einfach, ich bin jetzt 42, wenn du dir dann noch das so mal ein Buch nimmst, um irgendwas, ein Wirtschaftsthema zu lesen, und dann liest du das und dann siehst du Sachen, wo du sagst, ja, logisch, ist ja klar, und dann liest du andere Sachen, wo du dir denkst, so, ach, so ist das. Dann denkst du dir manchmal halt schon so, du Depp. Also, weil dann hättest du halt auch, also ich denke mir jetzt manchmal, ich hätte mich schon früher für diese Themen interessieren sollen, weil so schwer sind die nicht. Und nur weil man als, natürlich als Sprüher, die BWLer waren die größten Arschlöcher, die es gab. Und damals wahrscheinlich auch zu Recht. Aber also aus dieser Grundabneigung zu diesem Thema hat man sich dem immer so ganz weit entfernt. Und inzwischen arbeite ich aber natürlich mit diesem Thema und brauche das auch, damit ich mit meiner Firma weiterkomme und mir macht das auch Spaß. Und da denke ich mir manchmal so, dass wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich vielleicht dann schon mal nicht so engstirnig sein sollen. Also vielleicht würde ich dann dem 19-Jährigen raten, so, guck mal auch mal nach links und guck auch mal nach rechts, auch wenn du da gerade nicht hingucken willst. So. Aber, ja.
Ja, das ist in vielen Lebenssituationen so, dass man, wenn man älter ist, sich denkt, hätte mir das halt einer in den jungen Jahren einfach mal so schlüssig erklärt, so dass ich es verstehe, oder mich einfach dazu gezwungen, das zu tun. So, naja. Deshalb, alle Eltern, zwingt eure Kinder einfach mehr. Kommt jetzt in deinem heutigen Job noch oft das Graffiti mit rein? Baust du das dann noch irgendwie mit ein oder merkst du, dass das, was du da früher gelernt hast und was dir da einfach alles wichtig war, dass das jetzt irgendwie noch so ein bisschen wegweisend ist?
Also reinspielen tut es gar nicht oder, und ich mache da auch eine Grenze. Also ich habe auch ganz bewusst für mich da eine Grenze gezogen. Also ich würde auch keinen Graffiti-Auftrag mehr machen. Weil Graffiti ist für mich meins, mein Herz, mein Leben. Wenn ich das mache, dann bin ich. Und das soll es bleiben. Deswegen hat das in meiner Firma nichts zu suchen. Andersrum, das, was ich in meiner Firma verkaufe, braucht auch keine Graffiti-Färbung. Also ich brauche jetzt nicht im Kunden das als, hey, wir sind die junge, hippe Firma in einem Google-Büro, die Graffiti macht. Das brauche ich halt nicht. Das finde ich, will ich auch gar nicht. Ich will denen was anderes verkaufen. Daher ist das thematisch raus. Aber ich glaube, dass ich das, was ich gerade mache, auch nur mache, weil ich, also das ist der gleiche Drive wie früher. Also ich habe mir früher was gefunden, was ich geil finde und versuche mich da durchzuballern und versuche immer mehr zu lernen und weiß, ich bin noch nicht perfekt. Das heißt, ich muss noch weiter, ich muss noch mehr aufschnappen, ich muss noch mehr mich zusammenreißen und muss mich auch feiern, wenn ich es mal wieder geschafft habe und muss mich hassen, wenn es wieder nicht geklappt hat. Und das habe ich jetzt noch eins zu eins genauso. Und das ist Thema jetzt ein anderes ist. Früher ging es halt darum, eine Wand zu malen, die ich geil finde und alle Leute sagen, guck mal, eine geile Wand. Und jetzt geht es halt darum, dass ich es schaffe, irgendwie noch 3, 4 Leute einzustellen und das Ganze wirtschaftlich zu betreiben und einen Job reinzukriegen, der noch mal eine Nummer größer ist. Also es ist halt eine andere Herausforderung gerade. Aber die Art und Weise, da ranzugehen, die habe ich, glaube ich, damals gelernt oder mir beigebracht.
Okay, da sind wir wieder, hatten kurz die Pinkelpause, ihr kennt das ja. Prost.
Hallo.
So, wo waren wir gerade stehen geblieben?
Gute Frage. Das ist so lange her.
So ein Projekt. Wir wollten nochmal zurückgehen auf die alte x hoch 4 Seite und schauen wir doch da mal ein paar Plakate rein, da habe ich bestimmt auch ein paar Fragen dazu. Gut. Dein Lieblingsplakat?
Ja, das ist total überfordernd, weil das, was wir hier gerade sehen, das habe ich gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Hätte auch nicht gedacht, dass das so noch online ist. Und ich glaube, hinter jedem dieser Klicks verbirgen sich nochmal 20 Plakate. Da gab es so viele. Ist schwierig. Ich überlege gerade, wo spannend ist, mal drauf zu klicken. Aber macht doch Sinn, macht doch.
Also Killer Mopeds ist auf jeden Fall von den Namen her spannend. Da werdet ihr euch sicherlich auch viel Mühe gegeben haben, weil das ja auch die großen Acts waren.
Ja, das war zumindest so ein Prinzip, das sieht man, glaube ich, beim Durchklicken, dass unten waren immer, der untere Balken war immer ähnlich und oben wurde was gemacht. Das gab damals auch eine besondere Drucktechnik, die in zwei Schichten gedruckt wurde, also quasi dieses Schwarze unten wurde vorgedruckt und dann kam immer oben was dazu. Man sieht immer, das Schöne an dem Projekt generell war, wir haben halt immer, ich glaube in der ersten Zeit haben wir immer, wir brauchen jetzt für den nächsten Monat 30 Plakate, weil wir haben 30 Gigs, haben wir wirklich für 30 Gigs Plakate gemacht, haben die intern verteilt und jeder musste irgendwie 5, 6, 7 Plakate runterschrubben, was am Anfang geil war, irgendwann wurde es auch ein bisschen schwierig, auch ein bisschen heftig. Später war es dann nicht mehr ganz so krass, dann war es dann so, okay, wir haben jetzt im nächsten Monat 4 oder so, aber es war halt so ein dauernder Beschuss mit und man muss auch sagen, irgendwann am Anfang war es noch so, ja, ich höre mir jetzt den DJ an und ich höre mir jetzt ein 3-Stunden-Set an und dann mache ich ein Plakat, was genau zu dem passt. Aha. Ja, irgendwann hast du halt auch einfach gesagt, wie heißt der? Und hast dann halt geguckt, ob du davon was ableiten konntest.
Aber wie heißt der DJ? Bin ich nicht. Der Harry. Wenn du eins davon siehst, weißt du sofort, ah ja, das habe ich gemacht.
Ja, bis jetzt kam noch keins. Also ich glaube, das war jetzt viel René bei den Killer Mopeds. Das ist tatsächlich, glaube ich, von Paloma, die damals Praktikantin war, die jetzt eine meiner treuesten Mitarbeiterinnen ist und ist halt ganz frisch im Mutterschutz. Aha. Ich meine, das war von ihr damals. Ist auch René, oder?
Ah ja, Felix Velide.
Das war ich, glaube ich. Das ist jetzt aber, also schönes Line-Up, aber ist jetzt nicht das heißeste Plakat. Aber ich glaube, deren Platte war so ähnlich.
Ja, schon, das ist sein Logo.
Das ist so deren Style auch gewesen mit dieser LED-Schrift oben.
Der Alex Seid.
Das weiß ich nicht. Okay. Das ist 2011 war anscheinend nicht so unser bestes Jahr.
Ich glaube, das denkt man immer, wenn man seine alte Arbeit anschaut. Ja. Mal durch. Plakatserien, Special. Ah, das waren die Schallplatten, oder?
Geh doch mal auf Plakate 5 und 7. Ich glaube, das waren nämlich die ersten. Ich glaube, das waren immer noch die besten. Also genau der. Ich glaube, da haben wir noch richtig bei jedem Plakat richtig Bock gehabt.
Also so richtig, dass auch alles Ausgeschnittene hingelegt.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das linke, das glaube ich auch ein Werk von René, das war wirklich noch mit Schere und Kleber und fotografiert. Das durfte man früher noch. Da auch ein paar sind auch handschriftlich gemacht. Aber ich glaube, auch schöne Anekdote, dass das rechts oben mit Ferris und Freaks of Zuxul, das hat damals ein Praktikant von uns gemacht. Und das Motiv, das sieht man jetzt in klein nicht so gut, aber das war richtig ausgefuchst und richtig krass geil. Und als das dann aus dem Druck kam, war kein Datum drauf. Also auch das haben wir uns damals beigebracht. Also wir haben, glaube ich, jeden Fehler mal gemacht, um dann zu merken, okay Leute, wir können nicht einfach jeden geilen Scheißen Druck schicken, wir müssen auch nochmal mit 4 Augen drüber lesen, ob da auch alles stimmt. Und das war wirklich so ein Klassiker, wo du ein Plakat machst und alle feiern es, inklusive der Kunde, und dann steht kein Datum drauf.
Hast du all die Dinger noch irgendwo rumliegen?
Nee. Also wahrscheinlich gab es da bei XO4 auch einen Schrank. Da, also das ist eine schöne Serie, die Pinken waren die Sugar Jim Serie, der da damals da der Local war und auch mit Gründermeister, wie auch immer man es nennen möchte. Da sieht man, dass das Thema Zucker wurde hier immer gespielt mit Zuckerwürfel, Zuckerstange, Zuckertäschchen. Die durfte ich immer machen. Nice. Das war immer irgendwie ganz lustig, da auf dem einen Thema so ein bisschen rumzuhacken. Und das Berlin-Kreuzberg, muss man auch sagen, das war eine Donnerstagsveranstaltung, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, Sonntag, genau. Das war so, ihr müsst 10 wichtige Plakate machen und 2, die sind nur am Sonntag. Die werden auch nicht als Plakat gedruckt, sondern nur ein kleines Flyer. Und da war das Berlin-Kreuzberg dabei. Das heißt, wir hatten viele, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben und lang getüftelt haben. Und dann gab es das. Das habe ich gemacht. Kreuzberg. Ich glaube, das hat 5 Minuten gedauert. Das ist keine Übertreibung. Dieser Zuckerwürfel hat, glaube ich, eher 3 Stunden gedauert. Ja. Also Und das war das Dümmste, was mir eingefallen ist. Ich auch damals noch nicht als Wahlberliner oder häufig Berlin-Besucher. Und dann ist so, ja, Kreuzberg, tschüss. Kunde hat gesagt, super, und wurde gedruckt. Und ich glaube, ein paar Jahre später haben wir es mal auf irgendeinem T-Shirt entdeckt, weil es irgendwer dann auch gleich kopiert hat. Und wir uns echt, dachten, oder? Wir waren, dachten, hoffentlich sieht das keiner. Aber ich meine, flacher geht auch nicht. Wobei das I Love New York ist das Gegenteil. Sowas kann man mal machen, das ist ein Klassiker. Kam halt der erste, das erste Mal wäre aus New York wahrscheinlich. Und hier auch eins meiner Highlights war auch Pac-Man.
Aha.
Also, weil er heißt Jerome Pac-Man und einfach, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, den ganz klassischen 80er Jahre Pac-Man-Screen wirklich einfach Pixel für Pixel nachzubauen. Das hat dann einfach Spaß gemacht. Also da hat man dann auch echt Freude irgendwie als Designer.
Wie hast du sowas dann gemacht damals? Mit was für ein Programm?
Das war damals schon immer InDesign und Photoshop, also die ganze Adobe-Palette gab es damals zum Glück auch schon. Und ja, also ich glaube, bei so einem Pac-Man war es dann eher die Überlegung, wie kriege ich so schlecht hin? Also wo kriege ich diese T64-Pixel-Schrift her, so weil man die normal nicht hatte. Oder auch schön, das ist glaube ich auch eins von René gewesen, das Gelbe. In dieser Überforderung, der ihr müsst jetzt schon wieder für 20 DJs irgendwas euch einfallen lassen. Und dann haben wir meistens noch so einen Text dazu gekriegt oder den gab es auch dann fürs Monatsprogramm, wo dann nochmal stand, was macht denn der DJ? Und da hat René einmal einfach den kompletten Text, den wir halt als Briefing hatten, aufs Plakat getippt, auf gelb und das ging auch durch. Und das war halt das Geile auch jetzt einfach für Soxul als Kunde. Die haben halt auch gefeiert, was wir machen und haben halt dann jetzt auch nicht bei jedem Motiv so und dann geht halt auch sowas, wo einfach in Textform steht, dass da jetzt ein DJ kommt, in München aufgewachsen, der für den und den Ziel steht.
Aber so. Ganz ehrlich, super Konzept. Also ich habe sowas Ähnliches gerade für mein Eis überlegt, dass ich auf der einen Seite einfach nur ein Foto von dem Eis und hinten einfach nur so einen Text, den ich halt selber schreibe, so, hey, servus, ich habe mich selbstständig gemacht, probiert doch mal mein Eis. Ja. So ganz simpel, ehrlich, ja. Direkt und ja, manchmal ist der richtige Weg.
Ja, damals hat das noch keiner verstanden.
Schön, schön. Dann hier ist euer Instagram-Kanal. Mhm. Ihr sucht auch aktuell Leute, oder?
Ja, in Massen. Das ist, glaube ich, gerade die größte Herausforderung gerade.
Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter.
Das heißt, damit beschäftigt man sich dann viele Jahre später mehr damit. Wie bringt man das Team weiter? Wie bringt man das Team höher? Und wie sorgt man auch dafür, dass ein Team sich von alleine verändert, weil eben Leute auch mal gehen oder auch mal einfach ein Familienleben planen? Und
ja.
Wie kommt man überhaupt dahin, wo man hin will, weil man einfach da auch Menschen für braucht und auch tolle Menschen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Eins ist gerade ganz schön, wenn du nochmal kurz hochspringst, ganz nach oben, aber tatsächlich das frischste Sketch Better links, weil das fällt nochmal ganz schön jetzt fürs heutige Thema.
Ja.
Ist eigentlich ein Projekt, was jetzt tatsächlich auch das widerspiegelt, was wir gerade machen. Also es ist eine Produkteinführung für einen Stift, für eine Stifteserie, wo es auch darum geht, wie präsentiert man diesen Stift und wie erklärt man den. Aber der kommt eben auch noch von einer Firma von Molotow, also auch noch so ein bisschen aus meinem Graffiti-Background, was aber jetzt in dem Fall nicht das Thema ist, aber wo man einfach sagt, worum wir uns gerade mehr scheren. Natürlich geht es auch darum, dass das Ganze ästhetisch sein soll und schön sein soll. Aber es geht halt viel darum, wie erklären wir denn einen neuen Stift in einer Branche, wo es ähnliche Stifte schon gibt und wie präsentieren wir den auch für Social Media? Also wie zeigt man den in Kürze, sodass der Leute anspricht und dass man ein paar Features so ein bisschen mit rüberbringt? Und das ist gerade zum Beispiel ein frisches Projekt, das wir gelauncht haben.
In deinen Anfangsjahren gab es da Molotow schon?
Die haben 98, also in meinem zweiten oder meinem dritten Graffiti-Jahr, wurden die unter dem Namen gegründet und haben die ersten Graffiti-Dosen damals rausgebracht. Also die ersten, die es nicht auch im Baumarkt gab. Und
wie stolz ist man dann so, wenn man abends ins Bett geht und weiß, dass man sowas für die geschaffen hat?
Sehr. Also das ist, wie gesagt, ich brenne für alle meiner Kunden, auch ohne Witz jetzt. Also ich kann mich auch mit jedem Thema anfreunden. Aber gerade Molotow als Kunde, eben ich bin damit aufgewachsen. So, und es gibt eben so zwei, drei Sprühdosenfirmen und ich war immer Molotow-Nutzer. Und es hat sich auch jetzt tatsächlich auch über die neue Firma, der Kontakt war früher schon dadurch Graffiti, aber durch die neue Firma hat sich auch ergeben, dass wir für die arbeiten. Und wir haben für die 2015 eine Markenschärfung gemacht und das war unglaublich gut, hat unglaublich gut funktioniert. Wir haben danach die ganze Marke umgekrempelt, wir haben sämtliche Packagings überarbeitet. Die Dose, die heilige Dose, die ich auch gerne nutze und immer genutzt habe, wurde redesigned, das erste Mal ever und nach unserem Konzept in enger Zusammenarbeit und das ist schon viel wert. Also das ist schon was einen selber halt auch irgendwie ein bisschen triggert und wo man auch gesagt hat, da ist man natürlich auch nochmal mit einem anderen Enthusiasmus so ein bisschen im Projekt drin.
Ist natürlich schön, wenn man da so reinwächst und dann einen Kunden hat, der einen eh schon sein Leben lang begleitet, oder?
Absolut. Und eben, weil man vielleicht auch, man geht da nicht unbefangen rein. Das kann jetzt auch vielleicht schlecht sein, aber im besten Falle bei Marken ist es auch gut, dass man die Marke jetzt nicht unterschätzt oder auch nicht zu wenig wertschätzt und dass man dann halt auch schon mit ein bisschen Respekt reingeht. Und Molotow ist halt selber auch eine Marke, die halt auch einen hohen Anspruch hat und die auch, glaube ich, weiter will und die auch Qualität will. Und da ist natürlich auch dann der Punkt, dass man auch auf der anderen Seite eben wen findet, der auch, das sage ich mal, nichts durchgehen lässt, sondern wo man sagt, wir wollen jetzt zusammen auch ein wirklich hohes Level schaffen. Und das heißt halt auch Arbeit. Und das ist halt auch geil. Ja. Ja.
Wie ist der, also das ist alles bei euch in-house produziert, das komplette Design des Stiftes auch, oder?
Nee, der Stift nicht. Der Stift kommt von denen, den haben die entwickelt und auch wieder funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch die alleinige Innovation, was der Stift an sich kann, eben wie man es hier sieht mit diesen Patronen, die man reindrehen kann und was der eben wieder genau malt. Das kommt von Molotow und wir hatten halt den Auftrag, die Markteinführung dafür zu steuern, also sich zu überlegen, wie wird das Ganze erzählt, was sind so die Kernfeatures, wie wird das Ganze, das ist jetzt hier nur so ein kleiner Teaserfilm für Social Media, dahinter hängt halt noch eine komplette Landingpage, eine Website eben, verschiedene Argumentationen oder auch verschiedene Renderings, wie das Ganze funktioniert und wie am Ende dieser Stift auch der Zielgruppe nahegebracht wird. Man sieht hier auch ein Foto, auch das Fotoshooting haben wir organisiert und das ist dann eher so ein typisches Projekt für uns. Also angefangen bei der Frage, wie präsentieren wir den Stift den Kunden und dann über verschiedene Medien, wo das durchdekliniert wird oder auch wie präsentieren wir so einen Stift. Zum Beispiel in einer Graffiti-Welt geht es jetzt hier um einen Stift, der eigentlich eher aus dem Designbüro stammt, sage ich mal. Der ist eher dafür da, für Architekten oder eben für Designer. Wie kann man den da positionieren und erklären?
Okay. Ja, nicht schlecht. Also ich verfolge das Ganze ja natürlich immer schon. Und verliere mich oft in irgendwelchen Projekten von dir, von euch und natürlich auch früher bei XO4 war ich ja mit unserem gemeinsamen Freund öfter bei euch und habe da immer vorbeigeschaut, auch wenn ich da immer nicht gewusst habe, was ich da eigentlich mache. Aber ich hatte ja nichts zu tun. Ja, dann, ich habe es mir aufgeschrieben, du bist Dozent an der THI. Was ist die THI?
Die Technische Hochschule in Ingolstadt.
Okay.
Quasi eine staatliche Fachhochschule. Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Im Endeffekt ist das auch so ein bisschen mit der neuen Firma einhergegangen zeitlich. Ich habe noch mit XO4 die THI relaunched, also deren Corporate Design überarbeitet. Der neues Logo habe ich damals gemacht. Dadurch kam erstmal der Kontakt zustande, daher kannte man sich. Und als ich im Endeffekt dem Kunden musste ich so gesehen Lebewohl sagen in dem Moment und habe mich da auch verabschiedet. Und dann kamen wir ins Gespräch, was jetzt meine Pläne sind, was ich jetzt machen will. Und da bekam ich das Angebot, ob ich nicht mein Wissen auch in der Hochschule weitergeben möchte, ob das auch was für mich wäre. Und das war dann für mich ein Glücksgriff, weil ich tatsächlich diese Gedanken hatte. So die Frage damals, was mache ich überhaupt? Mache ich mich wieder selbstständig? Lasse ich mich einstellen? Gibt es noch was anderes? Was mache ich überhaupt als Designer mit 50? Und da war schon sehr früh auch der Moment, ja, geh doch in die Lehre. Geh doch mal in eine Hochschule, das wäre doch ganz geil. Aber eigentlich wie immer, so ja, mal machen. Und passiert ja eh nicht. Und wenn es doch passiert, ist cool, dann mache ich es halt. Und dann wurde mir das angeboten. Dann bin ich draufgesprungen und habe gesagt, ja geil, mache ich. Und das mache ich jetzt auch seit 8 Jahren.
Ah, okay.
Und unterrichte da halt jedes Semester meine Kurse im Blog, also jetzt nicht täglich, sondern so alle paar Wochen mal so im 6-Stunden-Blog. Und unterrichte da die nächsten Branddesigner vielleicht.
Wie, was sind das für Leute? Was studieren die? Sind das verschiedene Studiengänge? Wie alt sind die alle so?
Es sind verschiedene. Also ich unterrichte die BWLer. Ich unterrichte die Wirtschaftsstudenten. Ich habe sie inzwischen lieben gelernt. Die sind gar nicht so komisch. Und ich habe User Experience Designer. Also einerseits Wirtschaftsstudenten, andererseits Designstudenten, denen ich beiden im Endeffekt Branddesign beibringe, nur den einen wirklich im Machen. Also die Designer müssen es auch machen und müssen es halt auch sich entwickeln und die kriegen von mir Feedback, wie sie es besser machen. Und die Wirtschaftsstudenten kriegen eher so das als Zusatzinput. Wenn die zum Beispiel Marketing studieren, dann lernen die halt bei mir mal, wie tickt eine Agentur, wie macht das, wie wird eine Marke auch aus Designsicht gemacht und warum wird die so gemacht. Da habe ich so ein bisschen mein Steckenpferd, denen auch zu erklären, was ist wichtig, damit sie nicht später die blöden Kunden werden, die sagen, ich mag kein Grün, ich will Gelb, sondern die Kunden, die sagen, okay, sie haben jetzt Gelb gewählt, verstehe ich nicht, erklären Sie es mir nochmal. Dann erklärst du es ihnen und dann gibt es eine Diskussion und dann entscheidet man sich dafür. So. Also um so ein bisschen zu zeigen, es geht hier nicht um Geschmack, es geht hier um Sachen, die wir transportiert werden müssen. Mhm. Genau, und die sind meistens so 6., 7., 8. Semester. Was ist man da? 20? 22? 23?
Keine Ahnung.
Das ist jetzt wieder peinlich, aber ich fühle mich ja in dem Moment immer so, als wäre ich so alt wie die und das stimmt natürlich überhaupt nicht mehr, aber ja. Nee, ich schätze mal, die werden alle so 22 bis 25 sein.
Wie läuft das dann genau ab? Also du bist da alle paar Wochen 6 Stunden dort und dann ist da ein Studiengang oder?
Ja, also ich hab einen Kurs, ja. Den können die belegen, wenn sie möchten.
Das sind es dann 6 Stunden am Stück an einem Tag?
Genau, und die, okay. Also diesen Kurs müssen sie, also es gibt an einem Beispiel, ich habe einen Kurs, der ist 5-mal, ein anderer ist 7-mal und der ist dann jeweils so lang. Mhm. Das heißt, die Studierenden kommen halt dann so lange rein. Ich erzähle denen halt geballt alles, was für mich super ist zum Organisieren. Für die manchmal, die denken wahrscheinlich auch, lieber würde ich 20-mal 2 Stunden machen. Genau. Und jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren war es fast auch nur digital. Dann hing ich halt am Rechner und die kamen sich nacheinander eingeklinkt. Aber es ist eine ganz klassische Lehrsituation. Also ich stehe da vorne als Lehrer und die sitzen im Publikum und wie Studenten so sind, die hören, also die sind sehr, sehr gut dabei und sie sind auch rege dabei, aber natürlich hängen die auch mal am Laptop oder schlafen kurz ein und das muss man auch erstmal verstehen. Also wenn man auf einmal auf der anderen Seite steht. Weil, also als ich das erste Semester gemacht habe, war ich halt auch so, scheiße, bist echt so schlecht gerade. Also weil du merkst halt, dass so die Stimmung kippt und dass die Leute so ein bisschen weggucken und müde werden oder gar nicht und ins Handy gucken und du denkst dir halt wirklich so, du machst gerade alles falsch. Bis du dann irgendwann merkst, naja, es sind halt Studenten. Jetzt mal ehrlich, was hast denn du gemacht als Student? So, und wenn die aber jede Woche wiederkommen und jede Woche ist der Kurs voll, dann weißt du, du machst auch alles richtig, weil sie müssen nicht kommen. Das sind ja Studenten, die kommt halt keiner, wenn sie keinen Bock auf dich haben. Und dann funktioniert das auf einmal auch sehr gut. So, und aber du stehst halt rum wie so ein Lehrer und hüpfst rum und erzählst was auf dem Beamer passiert.
Gibt es dann auch noch so Projekte, die ihr zusammen erschafft, wo du dann irgendwie was vorgibst, dass du dann deinen Kunden verkaufst?
Nee, so schlau war ich noch nicht. Ah, gute Idee, lass mich gucken. Nein, also jetzt im Fall der Designstudenten ist es so, dass die ganz konkret sich eine Idee überlegen müssen und müssen eine Marke erfinden. Und diese Marke müssen sie einmal komplett durchdeklinieren. Das heißt, sie müssen einen Namen erfinden, Logo erfinden, müssen Touchpoints zeigen, also müssen meinetwegen einen Katalog gestalten, eine App gestalten, eine Website gestalten. Und müssen einmal dann am Ende präsentieren, dass sie eine geile Marke entwickelt haben, die gut aussieht und die Hand und Fuß hat und begründet ist. Also das, was ich jeden Tag in der Arbeit mache, ein bisschen komprimierter, wo ich aber dieselben Maßstäbe anlege, weil ich auch denen sage, so Leute, wenn das keinen Grund hat, dann brauchst du es nicht machen und nur weil es schön aussieht, das reicht halt nicht. Und das machen die dann sehr, sehr engagiert und sehr gründlich und aber es sind jetzt in dem Fall keine realen Projekte. Also,
was war da das Highlight der letzten 8 Jahre? Wurde das präsentiert, wo du dir gedacht hast, okidoki.
Naja, also tatsächlich ist es so, dass ich insgesamt einfach sehr, sehr glücklich damit bin, was die gemacht haben. Weil in Ingolstadt ist halt ein Designstudiengang, User Experience Design eben, der ist zwischen der Informatik oder in der Informatik aufgehangen und der ist eben zwischen Informatik und Design. Das heißt, 2 Dinge, die sich eigentlich fast widersprechen. Also kreative Kunstfreiheit und auf der anderen Seite Einsen und Nullen, die genau funktionieren müssen, sonst geht das Programm nicht. Also beides eine Wissenschaft für sich, sagen wir mal. Und das zusammen ist eigentlich wahrscheinlich deswegen ein geiler Studiengang, aber ist jetzt für einen Designkopf auch etwas, was erstmal heißt, gut, oder vielleicht habe ich vorher auch gedacht, sind da jetzt wirklich gute Designer oder sind das jetzt gute Informatiker, die vielleicht schlechte Designer sind, aber vielleicht habe ich ja Glück und es sind gute Designer, die schlechte Informatiker sind. So. Und ich war extrem überrascht, wie gut die alle sind und wie viel Bock die auch haben, wenn man ihnen so ein bisschen was erzählt, was sie offensichtlich gut finden. Und dann kommen schon tolle Sachen bei rum. Und das Schöne ist, die erfinden halt einfach neue Apps und neue Geschäftsideen, wo man halt dann auch sagt, okay, man kriegt ein bisschen mit, wie tickt ihr denn gerade, was ist denn euch gerade wichtig? Ja. Und man merkt, Themen, alles rund um Nachhaltigkeit ist extrem am Start, aber auch auf eine andere Art. Also ich finde, in meinem Alter oder in meiner Generation ist das Thema auch natürlich riesig am Start, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist eine ganz komische. Die ist so, ja, okay, natürlich sind wir inzwischen nachhaltig. Alle. So. Wir finden es auch gut.
Wir kaufen Zertifikate.
Auch. Genau. Und wir haben meistens auch den Müll. Ah, ja. So, und in der Generation merkt man halt, diese Frage gibt es halt gar nicht mehr. Und jedes Thema sollte so sein. Und bei der Geschäftsidee gehört das dazu. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und weil, also, die erfinden dann einfach schöne Marken. Und dann poppen so Sachen raus, die dann doch auch wieder ganz normal sind. So ein Lifestyle-Guide. Wir machen jetzt eine App, die ist ein Lifestyle-Guide für Sportler, die irgendwie Skateboard und Surfen mögen. Und es wird dann halt stylisch. Und dann freust du dich auch wieder, weil das ja auch ein bisschen dein Herz trifft. So. Und andere machen halt irgendwie einen Online-Shop für Wohnzimmerpflanzen, aber auf eine Art, wo du dir denkst, so, ja, da würde sogar ich einkaufen. Weil es halt cool gemacht ist und weil es halt einen coolen Vibe trifft. So.
Ja, auf jeden Fall bestimmt mega spannend. Also wie viele Leute sind in so einem Kurs?
Ich glaube, eingeschrieben sind immer 25. Das ist so die grobe Größe. Und eben so 20 sitzen dann immer da. Also alle bleiben nicht.
Ja, cool. Jetzt noch Kontakt mit welchen aus den ersten Kursen und so? Oder auch irgendeiner, der sich da mal bei dir beworben hat und du gesagt hast, nee, danke, passt schon.
Im großen Teil nicht. Aber es gibt tatsächlich einen, der in dem ersten Kurs war und der mir aufgefallen ist, weil ich am Anfang des Kurses gefragt habe, was macht ihr hier eigentlich? Also ihr habt ein Wahlpflichtfach, heißt das. Also ihr müsst eins nehmen, aber ihr müsst nicht mich nehmen. Warum seid ihr denn hier? Das ist nicht euer Thema. Das waren Wirtschaftsstudenten. Und dann haben ein paar so Sachen gesagt, die man halt auch richtig fand in dem Moment. So, ja, ich dachte, das ist vielleicht wichtig für meine Zukunft oder ich wollte auch mal etwas anderes sehen. Und einer hat halt gesagt, das klang am einfachsten. So in dem Dreh. Und der erste Moment war dann so, wer bist du jetzt? Und der zweite Moment war so sehr sympathisch. Und tatsächlich ist der mir sehr in Erinnerung geblieben. Und der hat dann, das hat sich dann später herausgestellt, der ist der Sohn von einem sehr guten Bekannten meines Stiefvaters. Was dann nochmal eine andere Dimension aufgemacht hat, weil das in dem Moment nicht bewusst war. Und der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Wie es heute ist, den habe ich auf LinkedIn. Ja. Ja, nee, und es gibt viele Studenten, mit denen man noch so ein bisschen connected ist, aber jetzt ist jetzt auch nicht viel mehr. So Bewerbungen gab es tatsächlich auch schon. Und ich sage auch immer in der Vorlesung, vielleicht schaffe ich es ja noch, den einen oder anderen so ein bisschen umzukrempeln oder für eine andere Laufbahn zu entscheiden, wenn es Wirtschaftsstudenten sind. Und ja, also ich schiele ja immer ein bisschen eins weiter. Ich denke mir immer so, ich erkläre euch jetzt, wie Agenturen ticken und sage euch, wie ihr das Beste aus denen rausholt, aber dann müsst ihr auch nett zu denen sein und ich hoffe halt immer eher, dass die Kunden werden. Also wenn sie dann in 10 Jahren mal kommen und sagen so, ja, hier, ich bin jetzt inzwischen Marketingleiter von, weiß ich nicht, und jetzt frage ich mal bei Schmelter Brand Design an.
Ja, jetzt auf jeden Fall mega spannend. Also ich, kann ich da auch mal zuhören? Darf ich da rein ins Gebäude?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das eine staatliche Hochschule ist.
Muss ich deinen Koffer tragen?
Es ist wirklich eine gute Frage, weil also ich würde natürlich sagen, ja, wegen mir eh, aber nachdem man in letzter Zeit ständig alle 3 Wochen mindestens eine Mail kriegt, die so lang ist, mit den aktuellen, das ist eine staatliche Schule, ne? Also das heißt, immer wenn der Söder was im Fernsehen sagt, gibt es am nächsten Tag eine Mail aus der Hochschule, weil alles wieder umgekrempelt wurde und man halt auch dann als Dozent darauf achten muss, wer jetzt wann wo die Maske anhat. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich gerade nicht so einfach, aber wenn sich das wieder normalisiert.
Ja, da komme ich gerne mal rum. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn du jetzt zurückblickst auf deine ganze Zeit bei XO4, so ein paar Dudes, Kuppels zusammen, gründen eine Agentur, machen Kunst und laufen irgendwie so der Nase nach durch die Welt und jetzt als gestandener Geschäftsmann mit Angestellten, mit Verantwortung, Family, Kids, deine Angestellten sind bestimmt auch welche mit Kids dabei und da geht man abends einfach anders ins Bett, wenn man weiß, das, was ich entscheide und tue, da hängt halt einfach was hinten dran. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du an dir geändert hast zwischen dem früher und dem heute in Anbetracht dazu, dass eben jetzt so viel Verantwortung da dran hängt?
Also ich glaube, dass ich eine Sache nicht geändert habe und nur deswegen funktioniert es, dass ich hatte immer nie eine Angst davor. Also das, was du sagst, das stimmt wahrscheinlich, aber das so denke ich nicht. Also klar habe ich diese Verantwortung, die nehme ich auch sehr ernst und die wird auch mit jedem Jahr größer. Aber ich war noch nie der irgendwie am Ende sagt, so jetzt sage ich mal am Stammtisch so, ich sorge hier für 10 Familien und der Söder, der gibt mir keine Steuererleichterung. Also so bin ich halt nicht. So, und ich mach diesen Scheiß, warum ich es gestartet habe, war egoistisch, weil ich das wollte, weil ich was Neues gesucht habe. Dann hat das funktioniert, dann habe ich es weitergemacht, weil ich da auch weiterkommen will. Und inzwischen gehören da viele Leute dazu und ich will mit den Leuten weiterkommen. Aber ich gehe nicht abends ins Bett und sage, entweder toll, Boris, 10 Leute leben von dir. Und ich gehe aber auch nicht ins Bett und sage, scheiße, Boris, wie willst du die morgen? Also ich lasse das nicht an mich ran und das habe ich mir mitgenommen. Also dieses vielleicht manchmal ein bisschen naive, lass halt machen, das gibt's noch. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Verändert hat sich trotzdem, glaube ich, alles. Also ich bin halt früher, also wie du es eben so ein bisschen salopp beschrieben hast, war es halt am Ende auch. Wir haben es schon sehr ernst genommen, was wir da machen, aber da war es jetzt nicht so schlimm, wenn du halt mal verpennt hast oder dann war es auch normal, dass du dir mal noch in dieser Atmosphäre noch mal hart am Mittwoch einen reingeschüttet hast und dann bist du halt am Donnerstag alle halt erst um 11 gekommen. Und da gab es auch keine harten Timings und auch dem Kunden wurde auch nicht versprochen, dass es, also es war klar, er kriegt es irgendwann, aber das heißt, das ganze Konstrukt hat alles einfach eine andere Energie und ich will halt weiter und ich habe halt, glaube ich, für mich selber gerade einen ganz anderen Plan. Also mein Tag fängt halt nicht um 9 im Büro an, weil das Büro anfängt, sondern mein Tag fängt um 7 an, wenn mein Kopf angeht. Und bis um 9 passieren schon sehr viele Dinge, die auch täglich passieren und die auch für mich organisiert sind, die ich durchlaufe, bis ich dann um 9 im Büro das normale Business starte. So, und das geht dann auch in die Woche. Was mache ich montags, was mache ich dienstags? Also ich habe halt sehr viele Sachen, die ich tun muss, die ich mir organisiert habe, damit ich das, was ich da mache, nicht nur gut betreibe, sondern auch weiterentwickeln kann. Und das ist eher, glaube ich, das, was sich verändert hat. Also es ist nicht mehr so dieses, hey, ich gehe heute rein, bin ja ein geiler Designer, jetzt mache ich was Geiles und meistens klappt's und dann, wenn ich Glück habe, feiert mich noch wer. Also es war halt ein bisschen laissez-faire und auch im Positiven. Und das ist es halt jetzt gar nicht mehr. Es gibt einen Plan, es gibt Ideen, es gibt viel Arbeit und es gibt viel, viel Anstrengung. Und die mache ich sehr gerne, aber das, was ich gerade tue, funktioniert auch nur, wenn es auf 120% läuft. Und wenn ich mal einen Tag habe, der auf 90% läuft, dann gehe ich auch sehr unzufrieden ins Bett, weil ich merke, das hat nicht gereicht. So.
Okay. Wo soll es denn noch hingehen? Was wäre so dein, ist es so als Besitzer einer Brandfirma, dass man sich so, keine Ahnung, ausmalt. Bei mir wäre es jetzt aktuell bestimmt so ein Golfplatz, so einen kompletten Golfplatz mal neu ummodeln. Gibt es das bei dir auch? Gibt es da irgendwie so Träume, Ziele, wo du sagst, auf sowas hätte ich mal richtig Bock?
Es gibt tatsächlich nicht den Kunden oder das Projekt, weil ich glaube ich schon immer in kleinen und in großen meinen Spaß gefunden habe. Auch in vielen nicht. Also es gibt, aber ich suche jetzt nicht das Projekt. So, ich glaube, ich will halt insgesamt noch mal eins weiter. So, also ich glaube, dass natürlich auch Familie im Sinne von, also ich möchte auch, dass das, was ich, wofür ich mir den Arsch aufreiße, was einen Sinn für mich hat. Und der Sinn für mich bedeutet, dass ich mit meiner Frau und meinem Kind einfach ein Leben habe, wo wir nicht über nichts nachdenken müssen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir reich sind, das heißt nur, dass wir über nichts nachdenken müssen. Also, dass wir einfach mal uns einen guten Wein kaufen können oder auch mal in Urlaub fahren können und einfach drauf scheißen können und dass wir drei glücklich sind. Und das ist inzwischen schon was, das muss gegeben sein. Wenn das nicht gegeben ist, brauche ich nicht mehr arbeiten. Das war früher anders, da war mir das wurscht. Und das darf natürlich gerne nochmal so ein bisschen, oder darf die Wohnung nochmal ein Stück größer werden, sage ich mal. Und fürs Büro ist es auch so, dass ich da noch nicht zufrieden bin, im Sinne von, da muss schon nochmal noch einen Schritt weiter passieren. Also ich würde schon gerne nochmal größer werden. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, dass ich mal größer werden will, um zu sehen, ob ich das will. Weil man kann halt immer sagen, jetzt habe ich 10 Leute, ich bin 20 Leute, ich bin 30 Leute, ich bin 100 Leute. Aber ich weiß es immer ja gar nicht. Ich habe jetzt auch viele Stufen schon durchgemacht, wo man auch mal nicht weiß, ist das jetzt gerade geil oder nicht. Und ich will noch ein Stück größer werden, um auch zu sehen, ist es das? Mhm. Und wenn, kann mir gut vorstellen, ja, dann mache ich halt weiter. Aber ich kann mir auch ganz klar eingestehen zu sagen, nee, gehe wieder zurück. So, das ist, glaube ich, auch sowas, was mich halt antreibt. Und ich glaube, persönlich für mich ist gerade meine größte Herausforderung, mich rauszunehmen. Also ich glaube, es gibt ja so diesen schlauen Satz, als Unternehmer arbeitest du am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Mhm. Und der ist sehr richtig. Und ich konnte schon immer mich zurücknehmen, also auch meine Leute machen lassen, aber da bin ich sicherlich nicht am Ziel. Und wenn ich jetzt weiter will, weiß ich, dass das eine der größten Aufgaben ist. Also wie baue ich ein Team und eine Firma auf, die genau genommen ohne mich funktioniert. Weil nur dann kann sie als wirklich unternehmerisch funktionieren, dann kann sie auch im Kleinen oder im Groß weiterlaufen. Dann könnte ich auch mal einen Herzinfarkt für 4 Wochen haben oder mal 5 Wochen in Urlaub fliegen. Und dann kann es vielleicht auch ganz groß werden oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, gerade so ein Ziel, so dass man das da dahin kommt und nicht mehr auch selber so nerdmäßig immer drin hängt und dann allem noch so rummachen muss.
Ja, geil. Also ich bin gespannt, werde das Ganze beobachten und ich hoffe, du kommst bald dann auch wieder als Gast und wir quatschen über das Ganze nochmal. Die Leute finden deine Firma auf Instagram, Schmelter Brand Design.
Ja, offiziell natürlich Brand Design.
Offiziell?
Nee, eigentlich, also Schmelter Brand Design. Wir machen ja Markenentwicklung.
Ja.
Aber der Herr Brand, den gibt es nicht.
Ach so, ja, das mein Bayerisch und das Englisch, weißt du schon,
gell. Das, aber das macht nichts, weil damit müssen wir leben. Diese Firma habe ich nicht wegen dem Namen gegründet. Ja. Schön ist der nicht. Aber schön ist es schon.
Gut, dann vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Hat mich sehr gefreut und bis gleich.
Bis gleich.
Ja. Perfekt. Oh. Ja, geil. Vielen Dank.
Danke dir.
Gute. Ja.